Go. Herzlich willkommen bei Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem, Film- und Serien-Podcast auf Spotify, iTunes, YouTube und was nicht sonst noch so für Streaming-Dienste gibt. Wie ihr sehen und später dann natürlich hören könnt, gibt es ein paar Veränderungen jetzt beim Podcast. Wir waren ja lange in der Pause, haben lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Und für die Leute, die jetzt hier bei YouTube zugucken, sehen die erste Veränderung schon, denn ich habe die bessere Hälfte von mir, nämlich den Schulz, leider eintauschen müssen. Leider hört sich ein bisschen böse an. Durch meine andere bessere Hälfte, nämlich die Jenny.
Hallo.
warum, wieso, weshalb der Schulz heute nicht dabei sein kann, dazu wird es nächsten Samstag ein spezielles Video geben, wo ich nochmal ganz viel erklären werde, wie es mit dem Kanal weitergeht, was mit Schulz passiert ist, wo der steckt, was der macht, etc. pp. Und ihr könnt auch schon sehen, dass wir hier auch ein neues Set haben hinter uns. Das haben wir hier schön aufgebaut. Es wird eventuell nicht alles hundertprozentig klappen. Zum Beispiel spielt die Katze von uns gerade übelst Scheibe und hockt in einer Kiste, wo Werkzeug drin ist. Also wenn ihr es gerade gehört habt, es tut uns sehr leid. Aber weiter im Text. Wir sprechen heute unter anderem über The Killer von David Fincher und Michael Fassbender in der Hauptrolle. Dann haben wir eine neue HBO-Serie, die ihr mit Sicherheit noch nicht gesehen habt, da wir das Angebot bekommen haben, die vor dem deutschen Serienstart zu gucken. Und dann sprechen wir nachher vielleicht noch über Gen V. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit The Killer an. Fangen wir an. Willst du vielleicht kurz einläuten, worum es in The Killer überhaupt geht?
Also in The Killer geht's um, sagt der Name schon, einen Killer.
Ja, macht Sinn.
Gespielt von Michael Fassbender. Und er hat einen Auftrag, der nicht ganz so läuft, wie er laufen soll. Damit geht's erstmal schon gut los. Und dann sehen wir ihm in dem Sinne dabei zu, wie er denjenigen die Hölle heiß macht, die ihm das teuerste auf der Welt beinahe genommen hätten.
Genau.
Sagen wir es erstmal so.
Genau, ja. Also im Grunde haben wir eine ganz klassische Profikiller-Geschichte, bei dem ein Profikiller einen Auftrag hat, der geht schief und dann wenden sich die Auftraggeber gegen ihn. So, ganz klassisch. Man könnte auch meinen, übelstes Klischee-Ding. Aber was ich an The Killer so speziell fand, war nicht die Geschichte, sondern das Wie drumherum, also wie sie erzählt wurde halt, ne? Wie der Charakter von Michael Fassbender dargestellt wird, wie der charakterisiert wird. Denn der Clou, denke ich, an dem Film ist, und so wird er wahrscheinlich auch von Fincher geplant worden sein, dass man viel darauf eingeht, wie denn so ein Profikiller agiert. Wie der Sachen plant, wie akribisch der vorgehen muss. Denn wir alle kennen aus Filmen so Szenen, wo ein Killer in irgendeinem Gebäude hockt vorm Fenster und dann da, weiß ich nicht, Stunden oder Tage hockt. So, ne? Und man sieht immer in Schnittmontagen, wie der da sitzt und halt einfach wartet auf sein Ziel. Und in The Killer wird gezeigt, was macht denn der Killer in der Zwischenzeit so Schönes halt, ne? Da macht er halt ein bisschen Pilatesübungen, dann geht er zwischendurch mal raus und geht zu McDonald's mal was essen oder macht irgendwelchen anderen Quatsch halt, ne? Und es ist halt mega interessant, weil man sich das auch so vorstellen kann, dass das halt so abläuft. Also ich hoffe nicht, dass es so Menschen gibt, wird es wahrscheinlich geben, aber so wird es dann höchstwahrscheinlich auch ablaufen, weil der wird ja nicht, oder so ein Typ, oder von mir ist auch eine Frau, wird ja nicht, 48 Stunden vor einem Fenster liegen und sich nicht bewegen.
Das ist auch der Gedanke, den ich mir öfter schon gemacht habe. Was macht so ein Scharfschütze, wenn er einen Auftrag bekommt, Alter, in 3 Tagen, da und da, 15 Uhr, die und die Person, und der sitzt dann da 3 Tage und dreht ein Däumchen. Also ich habe mich immer gefragt, was macht denn so ein Scharfschütze, damit er die 3 Tage rumkriegt? Also,
wobei
der wird ja nicht Karten spielen mit sich selber. Und deswegen finde ich, The Killer ist sehr schön aus der Sicht des Killers gezeigt, was der da so macht.
Genau, ja. Und was wir dann auch noch haben, also Michael Fassbender selbst spricht nicht wirklich viel in den Szenen. Also er hat keine großartigen Dialoge oder redet generell irgendwie, sondern das kommt alles aus dem Off. Also er erklärt aus sehr zynischer Sichtweise auf die Welt, was so sein Denkmuster ist, was so sein Motto und sein Mantra ist. Also sprich, keine Empathie zeigen, immer an den Plan halten und
keine Spontanitäten.
Genau, keine spontanen Aktionen halt, ne? Immer schön nach Plan, den er sich halt vorher strikt irgendwie ausbadowert und nach dem handelt er halt. Die Kunst ist dabei natürlich, dass Fincher ihn immer wieder in Situationen bringt, wo man als Zuschauer denkt, okay, jetzt bricht der gegen diese Regeln. Ne? Es gibt sehr oft Konfrontationen mit Leuten, wo man denkt, okay, weiß ich nicht, die Frau oder den Typen knallt er jetzt nicht ab, weil der ist doch eigentlich ganz nett.
Man merkt auch Fassbender wirklich an, dass er da total in der Rolle drin ist und dass so gerade in den Momenten, wo er immer wieder, er sagt ja auch immer wieder, keine Empathie zeigen, immer an den Plan halten. Und es gibt wirklich so Situationen, wo du denkst, ja, jetzt doch, vielleicht doch ein bisschen Empathie und dann auf einmal wirklich wieder strikt den Plan nach und weg.
Genau, ja. Kommen wir mal noch ganz kurz zu David Fincher. Also ich denke mal, jeder von euch wird den Namen schon mal gehört haben. Für mich persönlich ist David Fincher der Typ, an den ich zuerst denke, wenn ich das Wort Thriller höre. Also gerade Sieben ist für mich das Paradebeispiel eines richtig guten, düsteren Thrillers. Und der hat ja nicht nur Sieben natürlich gemacht, sondern zum Beispiel auch Fight Club oder The Game mit Michael Douglas oder Gone Girl, den ich auch extrem gut finde. Da spielt sogar Ben Affleck richtig gut, obwohl ich finde, dass es ein sehr limitierter Schauspieler ist. Aber gerade in dem Film bringt dieses stoische Steingesicht, was Affleck so sehr oft an den Tag legt, das passt hier in dem Film bei Gone Girl wirklich wie die Faust aufs Auge, weil man nicht weiß, hat er seine Frau jetzt umgebracht? Hat er die entführt oder nicht halt? Ne? Also man hat kein Gefühl dafür, was dieser Typ jetzt denkt, auszeichnet, spricht er die Wahrheit oder halt eben nicht halt, ne? Und man kann komplett mitfühlen mit den Polizisten, die da irgendwie in dem Fall ermitteln, weil man halt einfach nicht in den seinen Schädel reingucken kann. Das ist total krass. Ja, und wie gesagt, Fincher ist für mich das Paradebeispiel eines Thriller-Autoren, der zuletzt ja mit Mank, den hatten wir, glaube ich, auch zusammengeguckt, oder? Wo es ja darum geht, dass der Film Citizen Kane realisiert wird, damals in den, von wann ist der, 30ern, 40ern, also Anfang Hollywood. Und das ist kein richtiger Thriller, das ist so eine, weiß ich auch nicht, eine historische Momentaufnahme aus Hollywood. Und den fand ich auch richtig gut, aber da musste Fincher ein bisschen Kritik einstecken, weil der erstens sehr, sehr lang war und halt eben nicht dieses typische Thriller-Ding war. Und jetzt kehrt Fincher halt wieder zurück mit The Killer. Leider, wie ich sagen muss, auch wieder auf Netflix. Also ich würde mir wünschen, dass gerade solche Leute wie Fincher, Scorsese ja auch, der ja mit Irishman auch bei Netflix gelandet ist, dass die ins Kino kommen, dass die halt nicht auf so einem Streaming-Portal landen und da, weiß ich nicht, tausenden Filmen, die ständig erscheinen und dann in dieser Masse halt einfach untergehen. So, ich finde das sehr, sehr schade. Aber das spricht wahrscheinlich auch für die heutige Zeit, dass die Finanzen, gerade für solche Mid-Budget-Filme, dass die Kohle halt irgendwo her muss. Wenn nicht von vornherein klar ist, ey, das ist ein Blockbuster, der verspricht, weiß ich nicht, 500, 600 Millionen im Kino einzunehmen, dann landet das halt auf dem Streaming-Dienst sehr oft halt. Ne? Und ich finde das extrem schade. Weil ich finde, Fincher ist ein genialer Regisseur. Und bei The Killer hat er das für mein Empfinden halt auch wieder bewiesen. Dieses akribische Ding, was der so mit Fassbender so durchzieht, wie dieser Typ agiert als Killer. Man sieht zum Beispiel auch ein Lagerhaus von dem, wo man dann Kisten sieht mit, weiß ich nicht, 50, 70 Nummernschildern oder irgendwelchen eingeschweißten Tütchen mit Ausweisen und Pässen und hast du nicht gesehen. Und er haut dann aus dem Off noch so einen Spruch raus, wo er meint, es wäre für ihn sehr interessant zu wissen, wie die Leute bei, wie heißt das, irgendwas mit Wars, wo die Lagerräume verkaufen von, weiß nicht, Verstorbenen oder so. Und dann können ja Leute darauf bieten, dass die in dieses Lager.
Er stellt sich vor, was passieren würde, wenn sie sein Lagerhaus mal aufbrechen,
genau, und ja,
sich das dann genauer angucken, was
Storage, da ist. Storage Wars. Genau, ja, ja. Und dann meint er so, es wäre sehr interessant, wenn fremde Leute das halt mal sehen würden, so was die dann da denken. Fassbender spielt richtig geil, wobei man auch sagen muss, dass er jetzt nicht übelst viel zu tun hat. Also er ist halt wirklich nur dieser stoische Typ, der halt seinem Plan nachgeht, der keine riesen Emotionen zeigt, außer ja relativ am Anfang, wo es halt darum geht, dass die Auftraggeber an seine Liebste irgendwie ran wollen und da zeigt er so ein bisschen Gefühlsregung. Ansonsten ist er schon ja einfach der kalte Typ.
Sehr kalt, ja.
Ja, aber spielt er halt großartig. Aber wusstest du, dass Michael Fassbender in den letzten Jahren keine Filme gedreht hat, sondern der war Rennfahrer?
Ja.
Richtig professioneller Rennfahrer. Der ist 24 Stunden Le Mans gefahren und der ist mit seinem Porsche 911 irgendwo gegengebrettert. Der hatte wirklich einen richtigen Unfall halt, ne?
Ja.
Also schon, der Typ ist schon krass. Wobei Tom Hardy zum Beispiel, der ist ja ins MMA-Fach auch gegangen halt, ne? Also ich verstehe immer nicht, was Schauspieler dazu treibt, was komplett anderes zu machen und dann auch noch professionell. Also 24 Stunden von Le Mans fahren ist ja jetzt kein Hobby.
Ich wäre jetzt auch fast auf die Schiene gegangen mit dem sein Hobby, aber 24 Stunden im Auto sitzen und ich glaube, da steckt ein bisschen mehr hinter, wobei ich auch glaube, dass gerade der Kniff, das ist was völlig anderes ist, als das, was du beruflich jeden Tag machst, schon aufregender ist, anstatt du dir irgendwie so ein Hobby suchst, wo du dann am Tisch sitzt und bastelst oder
also einfach um Ausbrechen.
Diese Energie und loszuwerden oder auch gerade reinzukriegen und dieses Ausbrechen, dass man einfach was völlig anderes machen kann, als man halt wirklich sonst 24-7 die ganze Woche lang macht.
Ja, das kann schon sein, ja. Kennen wir ja selber. Ich meine, wir sind ja beide voll tätig berufsmäßig am Start und das, was wir jetzt hier machen, ist ja quasi auch wie so ein Ausbrechen halt, ne? Also jetzt nicht.
Nur nicht ganz so.
Nicht ganz so professionell und wahrscheinlich auch nicht so lukrativ, als wenn ich 24 Stunden im Auto sitze
aber
und Rennen fahre.
Auch nicht so gefährlich.
Das stimmt,
statistisch
ja.
Statistisch gesehen passieren hier weniger Unfälle als bei Le Mans 66.
Es sei denn, mir fällt ein Mikro auf den Fuß. ja, also, ja, The Killer, ich denke, von uns beiden eine klare Empfehlung.
Ja, wobei ich noch dazu sagen möchte, ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen John Wick-Vibes, weil die Anfangsgeschichte für mich ein bisschen ähnlich war. Wir haben jemanden, der ist professionell unterwegs und bringt Leute um. Und dann passiert dann kommt diese Situation, dass jemand Wichtiges dann mit involviert ist und dann geht's erstmal los und dann wird jeder umgelegt, der damit involviert ist. Wobei ich sagen muss, bei John Wick ist es wirklich, John Wick ist ja bekanntermaßen wirklich ein Actionfilm. Da geht's wirklich um alles und da wird alles kurz und klein gehackt, was nicht festgeschnallt ist. Und The Killer macht es wirklich auf eine ruhige und trotzdem total fesselnde Art und Weise, dass du trotzdem dran bleibst. Du denkst nicht nach einer halben Stunde, ja, okay, haben wir alles schon gesehen, läuft jetzt nach demselben Schema, sondern auch gerade durch diese Off-Selbstgespräche, in denen er erklärt, wie er was macht, warum er was macht, hat es trotzdem so einen richtig schönen eigenen Touch.
Hm. Ja.
Und das macht ihn halt so einzigartig, dass man wirklich dran bleibt und dass man sagt, das ist ein richtig guter Film.
Das stimmt.
Und dass der nicht im Kino gezeigt wird, also für mich ist es schade und da geht halt viel verloren. Weil gerade so ein Film auf einer Leinwand würde super geil laufen.
Naja, ist auf jeden Fall nochmal was anderes. Aber den Vergleich zu John Wick fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil, wie du schon sagst, der Film ist sehr ruhig, auch sehr düster, wobei John Wick ist jetzt auch nicht gerade das blühende Leben, sag ich mal, in sehr ruhigen Bildern und Aufnahmen erzählt. Aber, das hätte ich jetzt wirklich fast vergessen, es gibt eine Actionsequenz in dem Ding, die richtig geil ist. Also es gibt eine Kampfsequenz quasi, die jetzt nicht davon lebt, dass die übelst hier das Karate auspacken oder übelst die krassen, spektakulären Choreografien machen. Aber Fincher hat es geschafft, sag ich mal, eine Schlägerei darzustellen, die extrem wuchtig, aber auch realistisch rüberkommt halt. Und wo jeder Schlag, und das finde ich halt gerade bei so Kampfsequenzen wichtig, dass man denkt, Alter, das hat richtig wehgetan.
Ja, dass man den wirklich anmerkt, oh, der hat jetzt wirklich gesessen. Also es ist nicht so, kriegt voll mit dem Schädel eine drüber und denkt so, ich mache jetzt weiter. Sondern dass du wirklich merkst, das hat richtig gesessen. Das hat dass man, wenn ich selber so einen Schlag abkriegen würde, ich würde wahrscheinlich sowieso komplett liegen, aber auch dieses Aufstehen und erstmal taumeln, erstmal gucken, was ist hier, wo ist der gerade, was mache ich jetzt hier gerade, dass man erstmal wieder, dass man wirklich sieht, das ist schon authentisch, dass das wirklich gut, das ist wirklich gut gemacht.
Genau, ja, und es tut auch weh. Also man
tut beim Zugucken
genau, es tut beim Zugucken weh. Ja, ja. Also das ist ja so Sachen, die ich halt gerade bei Martial Arts Filmen so mag, wie bei The Raid oder ja, ganz viele andere Streifen. Undisputed mit Scott Adkins zum Beispiel auch. Die Schläge haben halt so viel Wucht und so viel Impact, dass du dir denkst, Alter, da würde ich auch nicht mehr aufstehen. Ja. So, ne? Und dann spritzt eventuell noch Blut durch die Gegend und hast es nicht gesehen. Und so muss es halt sein. Also klar gibt's bei John Wick, was du angesprochen hattest, im Grunde wird da immer derselbe Move ausgepackt halt, ne? Er haut die irgendwie auf den Boden, peng, peng, in den Kopf. So, dann läuft er weiter, macht genau das Gleiche nochmal. So, es wurde sich in den letzten Teilen auch ein bisschen versucht anzustrengen dahingehend, dass man ein bisschen Abwechslung schafft. Zum Beispiel auf dem Motorrad oder die Sache im vierten Teil in Paris, wo die ganze Zeit im Kreis da fahren und so. Aber im Endeffekt ja, wurde wahrscheinlich jeder Normalo, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde in der Handlung einfach umfallen, weil er nicht mehr kann.
Allerspätestens.
Ja, genau. Ja. Und gerade im vierten, entschuldigt den Spoiler, aber im vierten Teil, falls er den noch nicht gesehen hat, da geht es um eine Treppe, die er da hochlaufen muss.
Und innerhalb von ein paar Minuten eigentlich.
Genau, innerhalb von ein paar Minuten, die läuft da hoch und kurz vor Ende kriegt er, ich weiß nicht mehr, wie es war, auf jeden Fall fliegt er runter und dann muss er wieder von vorne anfangen. Im Kino haben sehr viele Leute gelacht auf jeden Fall. Ich habe es irgendwie schon kommen sehen, dass das passiert, aber es war halt schon arg drüber. Ja. Also es war schon krass. Und ja, The Killer ist da auf jeden Fall, zumindest was meine Wahrnehmung angeht, näher an der Realität dran. Das ist alles so ein bisschen bodenständiger.
Es ist bodenständiger und wie wir jetzt schon gesagt haben, dadurch, dass er wirklich aus seiner Sicht erzählt, wie er was macht, warum er das macht, dass man wirklich nachvollziehen kann, wie so sein Job ist. Ich habe zwischendurch wirklich da gesessen und habe gedacht, ja, kann ich nachvollziehen.
Ja, so könnte es laufen.
Also es ist halt, nicht ne? So, dass ich jetzt denke, der jetzt sitzt er da, kann mir doch keiner erzählen, dass er da 10 Stunden sitzt und sich nicht langweilt, sondern es ist wirklich, du kannst nachvollziehen, was macht er so? Klar muss er immer sein Ziel im Auge behalten, aber das sieht man auch, er guckt ja immer wieder und macht dann aber trotzdem seine, wie gesagt, sein Yoga-Pilates oder er geht halt wirklich mal zu McDonald's und holt sich da ein Frühstücks-Sandwich oder irgendwie und sitzt dann auch da und macht seine Pause. Er schläft auch wenn nicht lange. Und was halt auch immer total cool ist, dass man sieht, er hat halt wirklich seinen Puls im Blick. Also seine genau. Uhr zeigt ihm dann regelmäßig an, wo sein Puls ist, damit er halt wirklich, wenn es dann soweit ist, nicht völlig mit Herzklopfen alles versaut und da eventuell noch verschießt, weil er einen Puls von 150 hat, sondern dass er wirklich drauf achtet und ja.
Ja. Und dann mit einer ruhigen Hand zu Werke geht, würde ich mal sagen. Ja, also von uns auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Gibt es bei Netflix, geht 2 Stunden, ich glaube 119 Minuten oder so.
Das fällt aber auf jeden Fall nicht auf.
Nee,
also er ist nicht langatmig, er ist wirklich schön gut getaktet. Es läuft alles miteinander in Hand und der ist halt wirklich nicht, dass du nach einer halben Stunde da sitzt und denkst, oh, das ist immer noch so lang.
Ja, interessant hierbei zu wissen ist, glaube ich, auch noch, dass sich Fincher den Drehbuchautoren von 7 wieder zurückgeholt hat. Und ob man das jetzt übelst merkt in dem Film, ich meine, das sind 2 komplett verschiedene Arten von Thriller-Geschichten, sage ich mal. Aber es ist halt extrem akribisch und detailversessen geschrieben. Also das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Halt. Ne? Also so ins Detail zu gehen, was so ein Profikiller alles bedenken muss, wo er auch auf er achten muss, wie er vorgeht und was der so vielleicht denkt, ne? Und auch diese zynische Sichtweise auf die Welt. Also den Namen kann man ja gar nicht sagen, weil der hat ja gar keinen richtigen Namen. Ich glaube, da fallen in dem Film fallen 10 verschiedene Namen, die er da irgendwie immer benutzt. Wie der die Welt so sieht halt, ne? Dass er sagt zum Beispiel, pro Sekunde sterben 1,8 Menschen und 4,8 werden in derselben Sekunde geboren. Und er ist aber mit dem, was er tut, gar kein Teil dessen. Nee. So, ne? Also er beeinflusst davon gar nichts halt. Ne? Und er sagt auch, dass er sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, wen er da umbringt. Es ist ihm einfach scheißegal halt. Ne? Hauptsache, das Geld kommt. So, ja. Also wirklich ein eiskalter Typ. So. Ist natürlich damit auch keine Person, die jetzt übelst der Sympathiebolzen ist, wo man denkt so, oh, du bist so ein netter, cooler Typ halt, ne? Mit dem würde ich gerne mal ein Käffchen trinken gehen. Aber trotzdem fiebert man ja mit.
Ja.
Also man will halt, dass der das irgendwie packt, dass der da heil rauskommt.
Ja.
Und dass der die Leute, die ihm da, oder nicht ihm, aber seiner Liebsten, seiner Frau oder Freundin an den Kragen wollten, dass der die kriegt und zur Strecke bringt.
Ja.
So.
Ja. Und es ist halt, also das, was du gesagt hast, die Detailverliebtheit, das merkt man halt wirklich auch in bestimmten Szenen, wo Michael Fassbender dann gefühlt erstmal völlig spontan, weiß ich nicht, was einkauft oder so. Und du merkst dann aber nach und nach, nee, das gehörte alles schon zum Plan mit dazu.
Mhm.
Und du verstehst dann auch, warum. Also zum Beispiel, dass als er da vom Baumarkt zum Beispiel steht, denkst du dann erstmal, was kauft der denn da jetzt ein? Also, hä? Und dann merkst du aber wirklich nach und nach, ach so, macht schon Sinn, dass er das dann dabei hat. Also,
ja.
Also es ist wirklich alles durchdacht und es passt alles zueinander und die Detailverliebtheit ist ja einfach grandios.
Ja, witzig war, kleine Anekdote, wir haben den jetzt vor einer Stunde oder so, haben wir den zu Ende geguckt und Jenny saß da bei einer Szene, weil es darum geht, dass er sich bei Amazon einen Chip-Kopierer bestellt und es geht darum, dass er so einen Schlüsselanhänger, da gibt es ja diese Chips, womit man Türen aufmachen kann, die man so davor hält.
Eine Karte wollte er kopieren.
Ja, oder das halt. Ja, ja. Und auf jeden Fall meinte sie dann, oder Jenny zu mir, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das bei Amazon bestellen kann. Da habe ich bei Amazon geguckt, ja doch, kann man.
Man kann tatsächlich Kartenkopierer oder Chipkopierer bestellen bei Amazon.
Genau, ja, also alles realistisch. Ja, also guckt den auf jeden Fall bei Netflix, braucht ihr auch keine extra Kohle hinblättern. Wenn ihr Netflix habt, dann könnt ihr den gerne gucken und das wäre sehr schade, wenn der irgendwie untergeht.
Ja,
genau.
Auf jeden Fall.
Mir ist auch aufgefallen, wo ich bei Netflix reingeguckt habe, eigentlich müssten ja die erfolgreichsten Filme, so agiert Netflix ja, immer gleich als erstes erscheinen und ich musste echt suchen.
Ja.
Also jetzt nicht, dass ich The Killer eingeben musste, aber ich musste in der Filmleiste erstmal ordentlich nach rechts gehen, damit ich den Film habe, was ich ein bisschen schade finde. Eigentlich müsste der sofort bang, ne, Startseite, zack und da ist er. Gut, also guckt euch den Film an, wirklich gut und für Leute, die David Fincher kennen und mögen, ist es auf jeden Fall was.
Die wissen, dass der Film gut wird.
Genau.
Gut ist.
Ja. Dann würde ich sagen, leiten wir über zu anderen etwas kälteren Menschen ins Jahr 1978. Denn wir haben eine E-Mail bekommen von der deutschen Marketingabteilung von Warner/HBO. Und die haben uns gefragt, ob wir nicht über eine neue Serie sprechen wollen namens Spy Master, also Spy/Master. Und als ich gelesen habe, dass das unter anderem auch von HBO ist, wurde ich erstmal hellhörig, habe dann geguckt, was ist das und worum geht's da. Und die Serie lief auch schon in Amerika, die ist da schon durch, hat auch wirklich gute Kritiken gekriegt. Also die hat im Schnitt bei IMDb 7,8 oder so, was ist völlig in Ordnung, also ist völlig okay. Und hat dann gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Wir haben einen Screener bekommen und die Serie haben wir jetzt auch vor kurzem zu Ende geguckt. Und es geht um Victor
Gugliano.
Gugliano, genau. Der ist ein Doppelagent für die Russen, also fürs KGB und für die rumänische, für den rumänischen Geheimdienst. Und leider Gottes droht seine Tarnung aufzufliegen und während einer diplomatischen Mission, die er für den rumänischen Staatsführer da machen soll, in Deutschland, in Bonn, versucht er sich in der amerikanischen Botschaft einzuklinken und überzulaufen nach Amerika. Das Problem ist an der ganzen Geschichte nur, dass parallel dazu der amerikanische Präsident, Carter müsste es gewesen sein, oder? Der hat gerade Friedensverhandlungen in Camp David, in seinem Urlaubsresort, zwischen Ägypten und Israel und hat eigentlich gar keinen Bock, sich mit irgendwelchen Spionen auseinanderzusetzen und möchte halt erstmal diese Friedensverhandlungen da durchbringen. Und worum es in dieser Serie hauptsächlich geht, ist natürlich erstmal der Punkt, wie der Victor Gugliano nach Deutschland kommt, was der vorher so in Rumänien gemacht hat für seinen Staatsoberhaupt und wie er denn überlaufen kann und wie dieser Prozess abläuft. Und das wird auch extrem real und realistisch irgendwie dargestellt. Also allein erstmal dieses Setting 1978. Wir sind hier unterwegs in einer Zeit, wo halt der Trabi noch Standard war und irgendwelche anderen alten Autos. Eine Ente fährt da, glaube ich, auch durchs Bild. Mhm. Also ganz viel altes Zeug. Und wir sind hier auch ganz viel in Deutschland. Und sowas finde ich immer extrem spannend. Also sowas finde ich immer cool. Also gerade so Filme wie Bridge of Spies zum Beispiel mit Tom Hanks, was ja auch kurz vor der Wende, glaube ich, war das, spielt es. Weiß nicht, Goodbye Lenin fand ich auch cool. Dann mit Charlize Theron. Atomic Blonde spielt auch in Deutschland, auch vor der Wende. Und wenn das Setting, sag ich mal, stimmt und das richtig cool dargestellt ist, dass man das abkauft, okay, wir sind jetzt hier 1978, alles ist so auf alt gemacht, die Telefone und die Technik und hast nicht gesehen, dann bist du ja so richtig schön drin. Ja. So, ne? Und dann, wenn du noch in Deutschland bist, leider nur in Bonn, das fand ich ein bisschen schade. Berlin hätte ich natürlich mehr abgefeiert.
Ich habe auch irgendwo drauf gewartet, dass man nicht vielleicht so eine kleine Ecke von Berlin irgendwie noch sieht und erkennt sich, guck mal da. Aber es spielt, wenn dann tatsächlich leider nur in Bonn und Leute, die sich in Bonn auskennen, die werden bestimmt die ein oder andere Ecke wiedererkennen. Aber ich muss sagen, also das Setting ist richtig gut gewählt. Also du hast wirklich von Anfang an wirklich, bist du drin. Also ich persönlich finde, es hat alles wunderbar gepasst. Also wie gesagt, die Autos wirklich alle alt, die Klamotten in dem Stil, wirklich, dass du denkst, du kannst dir wirklich auch vorstellen, die sind tatsächlich wirklich damals so rumgelaufen.
Ja, klar.
Ich kann da leider nicht mitreden, ich war da damals noch nicht dabei.
Ja, ich war da auch nicht da.
Also. Aber man kann sich wirklich gut vorstellen, dass das damals so war und dass tatsächlich die Geschichte, so wie sie da erzählt wird, so auch stattgefunden hat. Also du sitzt jetzt nicht da und denkst ja, komm, das kannst doch keinem erzählen, das ist doch nie im Leben, kann sich das einer ausdenken, dass das so war, aber meiner Meinung nach kann man das wirklich gut nachvollziehen.
Ja, finde ich auch. Der andere spannende Aspekt hier dran ist, der mich dann auch sehr interessiert gemacht hat, bevor ich die Serie dann gesehen habe, war, dass es eine deutsch-rumänische Koproduktion ist. Also wir haben hier sehr, sehr viele rumänische Schauspieler, die ich allesamt nicht kenne. Also ich habe keine Ahnung, was die vorher gemacht haben. Ich glaube, ich habe die auch vorher noch nie gesehen. Und die deutschen Schauspieler, davon gibt es, sag ich mal, eine Handvoll ungefähr, kenne ich auch alle nicht. Also ich bin da vollkommen raus. Was aber im Grunde auch nichts Schlechtes sein muss, weil man halt wirklich unverbrauchte Gesichter vor der Nase hat halt, ne? Man hat nicht diesen, weiß ich nicht, diesen einen Star, so, wo man vielleicht schon voreingenommen rangeht und denkt so, der Typ steht im Fokus, der muss jetzt aber auch schauspielerisch richtig was bieten, so, ne? Sondern man hat halt wirklich unbekannte Leute und kann da völlig frei, sag ich mal, an die ganze Materie rangehen.
Genau, ich finde auch, also das ist meiner Meinung nach mittlerweile so ein Markenzeichen von HBO auch, dass wenn man weiß, dass da Schauspieler dabei sind, die jetzt noch nicht irgendwie vorher schon 10 Blockbuster mitgedreht haben, dass man wirklich davon ausgehen kann, man kann da wirklich völlig voreingenommen rangehen, man kann sich angucken, wie sind die Charaktere, wie machen die Schauspieler das. Und ich finde, Game of Thrones beziehungsweise House of the Dragon, da waren ja auch fast alle unbekannte Schauspieler, als das anfing.
Ja, und der bekannteste ist ja in der ersten Staffel lang gleich gegangen.
Ja, der laufende Spoiler. Aber da konnte man auch wirklich unvoreingenommen rangehen und konnte sich wirklich erstmal angucken, wie sind die Leute, wie sind die Charaktere, passt es zusammen? Und das ist auch bei Spy Master so, dass du wirklich sagen kannst, guck mal erstmal, wo geht es hin? Du hast keinen dabei, wo du denkst, bei dem weißt du schon ganz genau, was passiert. Sondern dass du wirklich komplett unvoreingenommen von vornherein rangehen kannst.
Ja. Hängen geblieben sind mir aber trotzdem zwei Leute. Erstmal der Hauptdarsteller.
Alec Secha Secariano. Er heißt fast genauso wie seine Rolle.
Ja. Und Svenja Jung. Das ist die eine von den deutschen Darstellerinnen. Die hat für mich so ein bisschen quasi die zweite Hauptrolle irgendwie inne. Die spielt eine Stasi-Agentin, die aber in Westdeutschland halt in dieser amerikanischen Botschaft arbeitet für den BND. Also halt quasi auch eine verdeckte.
Nein, nicht für den BND. Sie arbeitet ja mit an den Verhandlungen die da geführt werden.
Ich dachte, sie wäre beim BND verdeckt als Stasi-Mitarbeiter. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall weiß keiner, dass sie bei der Stasi ist. So, ja, so viel kann man so schon mal sagen.
Sollte das auch sein, normalerweise.
Und wie das natürlich auch bei so einer klassischen Agentengeschichte ist, weiß man nicht, wen kann man trauen. Ne? Jeder ist irgendwie irgendwo verstrickt. Wir haben hier die CIA, wir haben den KGB, wir haben
den BND,
wir haben die Stasi. Also wir haben hier ganz viele verschiedene Parteien quasi, die alle natürlich ihre eigenen Sachen im Kopf haben. Und zwischen diesen ganzen Parteien steckt halt unsere Hauptfigur, der Victor Gordiano. Korrekt. Der auch so ein übel stoischer Typ ist, finde ich. Also er ist auch nicht dieser
emotionale,
aber auch Sympathieträger. Ja. Also gar nicht. Ich finde auch generell, dass die Serie ziemlich kühl gehalten ist und eher wirkt, als würde man die Geschichte einfach, sag ich mal, abfilmen wie so eine Doku. Mhm. Weil du hast keine Bezugsperson, wo du denkst so, oh, der ist aber cool. So, ne? Irgendwie sind die alle ziemlich daneben. Ne? Also der Victor Gordiano hat zum Beispiel auch Familie in Rumänien. Der hat eine Frau und Kind. Und es wird auch das Fass aufgemacht, dass er halt überlaufen will zu den Amis. Aber was ist denn mit seiner Familie, mit seiner Frau und seiner Tochter? So, ja. Ne? Und man hat irgendwie das Gefühl, das ist dem Wurst. Das interessiert den nicht irgendwie. Also hatte ich so das Gefühl, dass denen das erstmal scheißegal ist. Und dann irgendwann kommt mal der Punkt, ach stimmt, eigentlich müsste ich mich nochmal um meine Tochter kümmern. Wie kriegen wir die jetzt da raus?
Wobei man, also das ist jetzt bestimmt auch keine Entschuldigung für die ganzen anderen Akteure, die damit da dran sind. Aber ich glaube, gerade bei Victor ist auch das Ding, also gerade was so den Ostblock angeht, KGB, Rumänien, der rumänische Geheimdienst, die dürfen ja auch eigentlich gar keine Emotionen zeigen oder sollten es zumindest nicht, weil gerade auch, man merkt es in der Serie, auch die Familie ist sehr wichtig. Und wenn du irgendwas durchscheinen lässt, dass du damit angreifbar bist, ist halt vorbei.
Ja, wobei ich sagen muss, gerade an dem Punkt, wo er dann sich quasi zu erkennen gibt, ey, ich bin hier Doppelagent, ich will gerne zu euch, holt mich mal hier weg. Spätestens dann kann er doch mal seine Fassade so fallen lassen halt, ne?
Ja, aber also das ist bestimmt auch nicht einfach. Also ich glaube, gerade auch als Mann immer nicht ganz einfach, da jetzt den weichen Kern durchscheinen zu lassen.
Es ist schön, dass es von der Frau kommt.
Also aber man muss ja sagen, in der Serie, man merkt es auch, wie gesagt, die Svenja Jung, die Ingrid von der Stasi spielt, bei der merkt man das halt wirklich an. Die merkt dann, wie sie dann das Gefühl hat, das läuft jetzt alles gar nicht mehr so, wie das für sie eigentlich laufen soll. Die kriegt wirklich Schiss. Und als sie dann eben auch gesagt kriegt, jetzt ruf doch mal deinen Mann an, ist dann wirklich so, nee, kann ich nicht machen. Also der merkst du wirklich an, die hat Angst um ihre Familie. Ja, sie ist dann auch einfach weg. Aber der merkst du das halt mehr an als ihm. Und ich glaube, das ist schon so ein leichtes Geschlechterding.
Ja, gut, das kann man.
Und kulturell auch.
das kann man vielleicht so sehen. Also für mich persönlich hat er ziemlich kalt gewirkt in der Serie. Und das kann für den einen oder anderen, glaube ich, ein bisschen schwierig werden, wenn man nicht so diesen Bezugspunkt hat halt, ne? Oder eine Hauptfigur, mit der man nicht so viel anfangen kann. So ging es mir jedenfalls. Ich fand aber dennoch, dass die Serie von vorne bis hinten extrem spannend war. Ja. Weil man wissen wollte, okay, kommt der jetzt da raus und wie kommt der da raus? Wird der entdeckt? Was passiert mit seiner Familie? Was passiert eigentlich mit der Ingrid, ne, die bei der Stasi arbeitet? Und so weiter und so fort. Wir haben noch ein paar andere Nebenfiguren, die alle auch noch mal ihr eigenes Süppchen kochen. Wir haben auch noch zwei Ägypter, die auch noch mal irgendwie zusammen da was, so einen Plan schmieden, sag ich mal, um da was Schlimmes zu machen. Was mir auch aufgefallen ist, die Serie arbeitet auch extrem viel über den Soundtrack. Also du hast komplett, wirklich von vorne bis hinten, das sind 6 Folgen, die gehen alle so 45, 50 Minuten. Und du hast von Folge 1, Minute 1 bis Folge 6, Minute 50 bis zum Abspann, hast du immer so einen beklemmenden Soundtrack dahinter. Ja. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, okay, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, aufpasse, dann verpasse ich hier erstens irgendwas. Ja. Gerade in den ersten zwei Folgen, weil da auch so über verschiedene Zeitebenen gearbeitet wird.
Baut sich auch nach und nach erst alles auf.
Genau, ja. Und man hat das Gefühl, okay, gleich springt einer um die Ecke und knallt irgendjemand ab oder so halt. Ne? Also extrem bedrückende Stimmung, extrem beklemmt so dieses ganze Ding.
Die Serie macht viel über die Atmosphäre.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, schon mit dem Soundtrack und auch wirklich viel, dass man so gedacht hat, also das... Die Serie spielt auch viel mit den eigenen Erwartungen und Vorstellungen. Also du, wie du schon gesagt hast, du hast das Gefühl, da springt gleich einer um die Ecke und knallt dich ab. Aber also wir kennen das bestimmt beide auch aus anderen Filmen oder Serien, dass du denkst, ah, das wird gleich passieren. Der, weiß ich nicht, der schläft jetzt gleich mit der oder so. Und dann denkst du so, und dann siehst du das und denkst, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also aber wirklich auch so Momente, wo du denkst, aha. Also das ist, die Serie spielt viel mit Atmosphäre und mit den eigenen Erwartungen.
Ja, ja, das stimmt, ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen.
ja. Bis es dir wieder einfällt. Ich finde auch, da wiederhole ich mich jetzt aber vielleicht auch, ist genauso wie bei The Killer, ist es wirklich gut gemacht. Du kannst viele Charaktere nachvollziehen, wie sie agieren, warum sie agieren. Wobei man sich auch manchmal fragt, ja, komm, musste das jetzt sein? Hätte man das nicht anders machen können? Aber auch die Detailverliebtheit, gerade auch so, ne, wir sind ja nun mal in der Serie unter Stasi, KGB-Leuten, die müssen alles heimlich machen, damit sie nicht auffliegen. Und dann wirklich auch so bestimmte Kniffe, dass sie, wenn sie Probleme haben, wen erreichen können, dass das aber eben nicht jeder sieht. Dann kannst du ja nicht einfach mal dein Telefonbuch aufmachen und da ist er, den rufe ich jetzt mal an. Sondern dass du dann wirklich auch mal siehst, so bestimmte Verstecke, die sie haben oder bestimmte Methoden, um eben an Infos zu kommen, die sie brauchen oder um irgendwo unbemerkt hinzukommen oder wie gesagt mal, wen anzurufen, den sie jetzt gerade brauchen, dass man wirklich mal so ein bisschen dahinter gucken kann, wie war denn das eigentlich? Ich möchte nicht bestreiten, dass es nicht heute eventuell auch noch so sein kann. Also es kann auch bestimmt gut sein, dass irgendeiner hier zuhört, der hier nicht zuhören sollte. Einfach nur, um zu gucken, ob wir hier irgendwas erzählen, womit wir unser Land verraten könnten. Aber es ist also gerade in der Zeit, also gerade, wie gesagt, die Serie spielt ja um 1978 und gerade in der Zeit waren ja gerade die Geheimdienste nun wirklich gefühlt an jeder Ecke mit 5 Ohren und 10 Paar Augen und das ist schon, auch wie gesagt, auch durch die Detailverliebtheit wirklich sehr gut gemacht.
Ja, damals war halt, der Kalte Krieg war gerade so im Kommen, bin ich der Meinung, also gerade dieses, die Amis gegen die Russen halt, ne, war ja das große Ding und worum es ganz groß immer gegangen ist, war ja Informationsbeschaffung halt, ne? Man musste immer mehr wissen als sein Gegenüber.
So. Ja, man musste irgendwie an die Infos kommen vor dem anderen.
Genau, ja. Oder man musste Sachen über den anderen wissen,
ja,
aber selber keine Informationen preisgeben.
Ja.
So. Und das fand ich ja so witzig an der Nummer, weil es wird in der Serie gesagt, dass der Victor Gugliano, die Hauptfigur, eigentlich ein riesengroßer Fang wäre halt, ne, für die Amis, weil es sowas noch nie gegeben hat, dass einer, der nicht nur für die Russen, sondern auch noch für die Rumänen gearbeitet hat, extreme Internas hat.
Großer, hoher Position. Er war ja der Leiter der...
Ja, er war der engste Verbündete auch quasi von dem Staatsoberhaupt da in Rumänien. Und eigentlich müssten sich die Amis nach dem die Finger lecken, ne? Aber der Präsident hat halt einfach gerade andere Sachen zu tun. Das fand ich irgendwie lustig. So, ne? Also ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja, dann geh doch mal in einer ruhigen Minute einfach zu dem hin da. Die werden ja nicht 24-7 an den Friedensverhandlungen da arbeiten oder quatschen. Dann geh doch mal hin und sag, ey, wir haben hier so einen Russen bzw. Rumänen, der weiß alles so über die. Wollen wir den haben?
Und, ja, nein, vielleicht.
Ja, genau. Und da müsste es ja eigentlich auch nicht viel zu überlegen geben, oder? Also.
Ja, das ist, also habe ich mich dann irgendwann auch gefragt. Also wie gesagt, der Kollege von der CIA, der ihn ja dann eigentlich schon holen will, also der macht ja dann auch schon Sachen, die eigentlich noch gar nicht freigegeben sind. Und der ist so, ja, wir müssen ihn unbedingt holen und, ne, und alles. Und die sitzen da in Camp David und sagen dann, ja, können wir noch nicht entscheiden, weil Schäfer hat gerade andere Probleme. Der versucht hier, dass hier Camp David nicht untergeht oder so. Und mir denke, kann doch nicht so schwer sein, eben ganz schnell mal irgendwie zu sagen, Alter, wir haben hier den höchsten Vertrauten aus Rumänien, der weiß, was weiß ich nicht alles, was er weiß, können wir dann rausfinden, aber wir brauchen den, wir müssen den holen. So, ja, mach oder ja, sofort. Also, das war so ein, da habe ich auch gedacht, so jetzt komm aus dem Knick.
Ja, da weiß man natürlich nicht, wie geschichtlich akkurat die ganze Nummer ist. Ich habe mich da jetzt auch ehrlich gesagt, die Katze ist großartig, ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht groß schlau gemacht im Vorfeld, ob das jetzt alles historisch so korrekt ist. Also es gab diese Friedensverhandlung, das definitiv zwischen Ägypten und Israel. Ob es diesen Victor Gordiano gegeben hat, frag mich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aber es soll ja auch nach einer wahren Geschichte.
Ich habe irgendwie mal vorher gelesen, dass es schon irgendwie auf wahren Sachen basieren soll. Es ist natürlich immer schwierig, ob das jetzt haargenau so passiert ist. Halt,
vor allem, wenn es um Geheimdienste geht.
Genau, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Wenn man das jetzt alles hundertprozentig genau wüsste, wäre es ja irgendwie nicht so richtig geheim. Also, naja. Da müsste man ja auch bei jedem Film irgendwie alles hinterfragen. Darum geht es gar nicht. Auf jeden Fall können wir sagen, dass es eine richtig gute Serie geworden ist. Ja. Und ich finde es auch cool, dass das unter anderem auch mit deutscher Beteiligung war halt. Ne? Weil ich bin ja, was so deutsche Sachen angeht, immer so schwierig, wirklich sehr, sehr schwierig. Ich muss aber dazu sagen, dass gerade im Serienbereich haben die Deutschen ja schon aufgerüstet, sage ich mal halt. Ne? Also Four Blocks habe ich mit großer Freude genossen, alle 4 Staffeln. Dann gab es ja Dark, das haben wir angefangen, war jetzt nicht so unser Ding, aber war ja auch extrem erfolgreich. Also viele Leute mochten das extrem. Dann gab es ja die Nachfolgeserie von denselben Machern mit dem Schiff. Komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Nee, nicht das Boot. gab es aber trotzdem auch eine Serie von. Nee, dieselben Macher von Dark haben noch eine andere Serie gemacht. Da verschwindet irgendwie so ein Schiff irgendwie, keine Ahnung. Ich hab den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm. War, glaube ich, auch ganz, ganz erfolgreich. Dann haben wir natürlich im Westen nichts Neues, den Film.
Ja.
Der ist auch gut durch die Decke gegangen, hat ja auch Oscars gewonnen. Also die Deutschen machen sich schon. Das Problem ist natürlich, was ich da immer noch primär sehe, ist, dass das alles Sachen sind, die von entweder von Streaming-Diensten oder fremden Produktionsfirmen in die Wege geleitet werden halt. Ne?
Das sind nicht rein deutsch
Genau, das sind keine rein deutsche Produktionen halt. Ne? Da muss von außen erstmal einer kommen und sagen, ey, wir wollen das und das machen, habt da Bock? Oder die Macher denken sich, naja, hier in Deutschland kriegen wir die Kohle eh nicht oder keiner unterstützt es, dann muss ich mich an, weiß ich nicht, Netflix wenden oder sowas halt.
Aber auch dann läuft's.
Und dann, ja, dann läuft's. Aber warum kriegt man das denn in Deutschland mit deutschen Produktionsstudios nicht hin? Ich meine, hier werden Fördergelder rausgeschmissen aus dem Fenster, um, ne, so klar muss ich das einfach mal sagen, für irgendwelche, weiß ich nicht, Till Schweiger-Komödien, und hast du nicht gesehen. Und warum muss das halt immer über Dritte laufen? Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein.
Das kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich finde trotzdem schön, dass HBO diese Serie gemacht hat.
Ja.
Weil es, wie gesagt, also es ist, man kann sagen, es ist eine typische HBO-Serie. Also man kann, wenn man HBO hört, schon davon ausgehen, es ist nicht scheiße.
Wobei man da auch, um hier nicht komplett falsche Informationen zu verbreiten, es ist eine Produktion von Warner TV und HBO. Also die Serie wird in Deutschland über Warner TV laufen. Die empfängt man zum Beispiel, wenn man hier Sky-Abo hat. Wow, darüber läuft dann die Serie. In Amerika lief die über HBO Max. Und ja, wie gesagt, 6 Folgen, ungefähr 40 bis 50 Minuten pro Folge. Ist, denke ich, ab 16 freigegeben, würde ich jetzt mal denken. Und gerade die ersten 2 Folgen, muss man auch dazu sagen, muss man echt aufpassen.
Ja.
Also muss man wirklich nicht aufs Klo gehen und weiterlaufen lassen, sondern man muss wirklich konsequent
entweder wirklich gucken. Vorher aufs Klo gehen und mit voller Konzentration ran, oder wenn man wirklich aufs Klo gehen muss, Stopp machen, Toilette, wirklich fertig, alles machen, nicht, dass man nebenbei, ich bringe das mal noch schnell weg, sondern wirklich davor sitzen bleiben, hingucken, nicht aufs Handy nebenbei gucken, hingucken und wirklich aufpassen. Genau. Weil die Serie läuft langsam an, aber das, was man in den ersten 2 Folgen schon verpassen kann, kann halt einem auch im Rest ordentlich dann was rausnehmen.
Na, vor allem, weil die Erzählstruktur auch ein bisschen anders ist als die restlichen Folgen, weil wir, wie gesagt, verschiedene Zeitstränge haben.
Ja.
Wir haben einmal die Geschichte, bevor er in Westdeutschland ist, in Bonn. Da wird erzählt, was er in Rumänien so treibt, wie seine Beziehung ist zu dem rumänischen Staatsführer, was er für den so macht, etc. Und parallel dazu wird erzählt, wie er in Bonn aufschlägt und quasi Kontakt zu den Amis aufnimmt. Und dann springt das immer hin und her. Ja. So, und da muss man höllisch aufpassen, weil das nur, ich glaube, 10 Tage oder so liegen da irgendwie dazwischen.
Das sind nur 10 Tage und dann wird immer wieder hin und her gesprungen.
Genau, und da ist auch nichts, dass man irgendwelche Anhaltspunkte haben könnte, von wegen, ach, da hat er schon graue Haare oder weiß ich nicht, da hat er einen Vollbart oder irgendwie sowas, sondern die sehen alle komplett gleich aus. Und man muss halt wirklich tierisch aufpassen, wo ist man gerade halt, ne?
Ich habe zum Beispiel generell, da kannst du mir egal welche Serie oder welchen Film vorsetzen, ich habe immer Probleme mit solchen Rückblicken. Klar merke ich das dann, wenn denn da jetzt steht 3 Tage zuvor oder so, dann weiß ich, okay, wir sind jetzt wieder 3 Tage zurück. Aber ich kriege zum Beispiel ganz oft den Punkt nicht mit, wo es dann wieder in die Gegenwart geht.
Mhm.
Und da ist wirklich Spymaster, du musst da wirklich hingucken. Also wenn du jetzt guckst, 3 Tage zuvor, ich gucke mal schnell aufs Handy, so, dann ist er aber wieder in der Gegenwart und denkst dir, wie kommt er denn jetzt da auf? Das hat er doch, wie kann er das denn 3 Tage vorher schon gemacht haben? Du musst wirklich aufpassen, musst wirklich hingucken und musst denken, jetzt sind wir wieder in der Gegenwart.
Ja. Ich glaube, es sind die ersten 2 Folgen. Danach wird es halt normal, stringent erzählt halt, ne? Fortlaufend, ganz normal,
ja, ohne Zeitsprünge. Oder zumindest parallel. Also man merkt ja, dass sie wirklich viel machen, wo der Victor jetzt, was er gerade macht und parallel dann, was die anderen da jetzt gerade anstellen, dass du merkst halt wirklich, das läuft nicht alles streng linear nacheinander ab, sondern du merkst wirklich, die sind da in demselben Zeitraum oder vielleicht eine halbe Stunde später, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwo ankommen, wo er vorher war, aber schon weg ist, du denkst ja, scheiße, wenn die jetzt die Tür aufmachen, dann finden die den und dann ist er, der ist schon weg.
Naja,
das also der Ablauf ist gut gemacht.
Wobei das ist halt für mich halt so typisches Filmemachen halt, ne? Du kannst ja nicht alles kontinuierlich erzählen. Da wären wir ja bei 24 oder wie die Serie heißt hier mit Kiefer Sutherland, wo eine Stunde ist eine Stunde. So, ja. Ne? Also klar laufen Sachen parallel, normales Geschichten erzählen als Film oder Serie. Davor sind halt eingeteilt in verschiedene Zeitebenen. Aber ich bin, wie gesagt, positiv überrascht. Allein auch schon dadurch, dass halt, wie gesagt, deutsche Beteiligung drin ist. Und ich auch vorher von der Serie nichts gehört habe. Also du hast ja viel bei Serien, die dann erst später bei uns starten, schon mal so ein Buzz aus Amerika, wo dann das so ein bisschen rüberschwappt. Mhm. So, ey, die neue große Erfolgsserie, ja. Hinz und Kunz und bla bla bla. Und oh, wann startet die? Muss ich unbedingt gucken. Und das hatte ich jetzt bei Spymaster gar nicht. Also wir hatten die E-Mail irgendwie im Postfach, habe noch nie was von dieser Serie gehört und war echt ein bisschen erschrocken, dass das eventuell so untergeht.
Ja. Ne?
Also kann ja gut passieren halt. Bin ja gespannt, ob andere Kollegen, weiß ich nicht, Herrn Hein und Herrn Hofmann oder die Leute, wobei Nerd und Kultur wird darüber wahrscheinlich eher nicht reden, das ist nicht ihr Fach, sag ich mal. Also ob andere Kollegen auf anderen Kanälen über die Serie berichten oder ob wir jetzt die einzigen sind. Bin ich gespannt. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wenn ihr Sky beziehungsweise Wow, wenn ihr das habt, guckt da gerne mal rein. Läuft sehr gemächlich, sage ich mal. Viele Charaktere, am besten gut aufpassen, aber ist eine spannende, stringente, gute Geschichte.
Es ist auf jeden Fall was, was man nicht so nebenbei laufen lässt, wo man sich denkt, ich kann heute, weiß nicht, 20 Stunden Tag nicht, keine Lust mehr auf irgendwas einfach nebenbei anmachen, sondern es ist wirklich was, wo man aufpassen sollte und auch kann, wo man gedanklich bzw. hirnmäßig wirklich auch mal wieder ein bisschen gefordert ist. Mhm. Also es ist nicht so wie so ein Marvel-Film, wo den ich mir einfach nebenbei anmache und nach einer halben Stunde immer noch weiß, was da Phase ist, sondern ich werde wirklich mitgenommen und ich denke mit, ich versuche zumindest mitzudenken. Und das, ich fieber halt auch mit, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also wie gesagt, der Victor, der ist ein bisschen kalt gehalten, aber es ist nicht so, dass ich mir denke, der geht mir jetzt völlig am Hintern vorbei, ist mir doch egal, was der jetzt macht, sondern du fieberst wirklich mit und du machst auch irgendwie ein bisschen mit. Also ich zumindest, das muss ich sagen.
Ja, mir ging mir ja ähnlich. Was ich auch noch dazu sagen will, worüber ich auch sehr, sehr dankbar war, es war mal wieder eine Produktion, wo ich nicht einen Hauch von CGI irgendwie bemerkt habe. Ja. So, vielleicht wurde an der einen oder, Stelle oder anderen Stelle irgendwas benutzt für einen Hintergrund oder keine Ahnung, da wurde mal ein Auto eingesetzt oder irgendwas. Aber ich habe nicht
ich
eine...
Mal gelb lackiert.
Ich habe nicht eine Szene gesehen, wo ich dachte, das ist doch Computer.
Ja.
So, nicht eine. Also wirklich... Alles handgemacht, alles,
Zumindest gut gemacht, dass es nicht auffällt. Und also authentisch gemacht.
Genau, zumindest das halt, ne? Ja. Ja, authentisch. Und ich bin der Meinung, also die Sets etc. und die Props, die Kostüme, alles astrein. Also alles wirklich gut aus. Ja.
Ein Manko habe ich noch, aber das, ich weiß nicht, ob das anderen auch auffällt, aber mir persönlich ja, weil wie gesagt, wir beide sind nicht unbedingt so deutsche Produktions- Fans, die Synchro der deutschsprachigen Schauspieler und die eigene Synchronisation. Also du hast in bestimmten Szenen wirklich gemerkt, die spricht jetzt gerade Deutsch. Das hast du, also wenn du selber Deutsch sprichst, ist ja, du merkst es ja an der Mundbewegung und alles auch. Und die das eigene drüber synchronisieren nochmal, dass eben die Szene nicht tontechnisch irgendwo untergeht, dieses eigene Synchronisieren. Du hast es gemerkt und du hast auch gleich gemerkt, wo sie selber drüber gesprochen haben und welche Szenen sie genau so genommen haben, wie sie waren. Es gibt zum Beispiel eine Telefonszene, da denkst du so, wo kommt denn der Ton jetzt auf einmal her? Also es hat sich angehört, als wenn ich sie gerade selber am Telefon habe.
Ja, das ist halt, sag ich mal, Fluch und Segen von Synchronisation generell, dass du in der Synchro eine andere Tonqualität hast, als wenn du vor Ort beim Dreh eine Mikroangel über den Darstellern hast halt, ne? Das hört sich über eine Mikroangel ein bisschen dumpfer an. Also du merkst den Unterschied der Tonqualität. Du hörst es sofort raus halt, ne?
Es ist aber auch ein Fluch und Segen bei deutschen Produktionen.
Ja, klar.
Wenn ich mir jetzt eine Serie mit Originalton und Englisch angucke und mit die deutsche Synchro drüber, dann fällt mir das selber nicht auf.
Nee, da ist ja auch alles einheitlich. Du hast ja alles dann in der deutschen Synchro-Tonqualität, sage ich mal. Nur noch mal zur Einordnung für euch. Also der Screener, den wir bekommen haben, der war komplett synchronisiert. Also wir haben nicht die original englischsprachige Fassung bekommen. Da geht natürlich auch so ein bisschen
Feeling verloren.
Genau, das Feeling verloren, weil du hast natürlich drei Nationalitäten. Du hast einmal Rumänen, na gut, eigentlich vier. Russen hast du ein paar, dann hast du Amerikaner und Deutsche. So. Und ich glaube, dass die im Original im Grunde erstmal alle Englisch quatschen, auch die Russen und Rumänen, aber die Deutschen, die sprechen Deutsch halt, ne? Und das wird wahrscheinlich im Original dann alles untertitelt sein. Ist für uns als Deutsche natürlich blöd, weil die Engländer und Russen und die sprechen auch alle Deutsch.
Ja.
So, ne? Also geht dieses Feeling so ein bisschen verloren.
Zwischen den Nationalitäten.
Genau, das ist so ein bisschen weg. Also ich habe damit keine Probleme, wenn andere Nationen in ihrer Landessprache sprechen und ich einen Untertitel serviert kriege. Ich habe damit absolut kein Problem.
Ich finde das sogar gut.
Ja, es gibt aber auch viele Leute, die das übelst abnervt.
Ja. Also wenn sie mir jetzt einen ganzen Roman erzählen, habe ich auch keine Lust, die ganze Zeit den Untertitel darunter zu lesen.
Genau, es kommt, glaube ich, darauf an, wie viel es halt ist.
Ja.
So, ne? Ich glaube, es wäre aber auszuhalten gewesen. Also wenn jetzt wirklich der Russe spricht Russisch, der Rumäne spricht Rumänisch, der Ami spricht Amerikanisch von mir aus oder halt Englisch und der Deutsche Deutsch, wäre für mich vollkommen okay gewesen halt, ne?
Man muss ja auch sagen, es ist ja jetzt kein riesengroßes Manko. Es ist halt einfach nur das... Wird bestimmt dem einen oder anderen auffallen als Muttersprachler Deutsch. Mir ist es halt aufgefallen und wenn einem das einmal auffällt, dann zieht sich das, glaube ich, auch durch. Das hat man dann die ganze Zeit mit im Kopf. Aber es gibt halt wenige Szenen, wo es wirklich auffällt.
Man achtet ja dann auch selber ein bisschen drauf halt, ne? Also wenn einem das einmal aufgefallen ist, dann guckt man dann schon so ein bisschen genauer hin halt. Redet die jetzt eigentlich Deutsch? Ja. Ist das Original oder? Ja, aber gut, ich sag mal,
das hat ja nichts mit HBO oder,
nee,
oder
das will,
Dings zu tun.
Das macht einem ja die Serie jetzt auch nicht übelst madig. Nee. Das ist halt einfach nur so ein eigener Punkt, den man vielleicht für sich hat. Andere Leute wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich nur wiederholen. Von uns, denke ich, eine klare Empfehlung.
Sechs Folgen?
Genau, sechs Folgen.
Sechs Folgen, die erste Staffel.
Ich glaube auch nicht, dass da eine zweite kommen wird. Ich glaube, es wird für sich so alleine stehen. So eine Miniserie halt, die jetzt nicht unbedingt dazu da ist, die einfach wegzusnacken halt, ne? Weil man halt aufpassen muss.
Ja, man muss schon aufpassen, dass es nicht zum Nebenbei gucken. Also wenn man sowas gucken will, dann wirklich mit voll dabei sein.
Die kommt, so wie ich das mitbekommen habe, auch im wöchentlichen Rhythmus raus. Also wir hatten jetzt natürlich den Vorteil, dass wir die zackig, zügig hintereinander gucken konnten. Hier in Deutschland und in Amerika lief die halt, wie gesagt, schon, kommt die dann Folge für Folge einmal die Woche und der Start ist der 16.11. Also die Folge kommt jetzt Mittwoch raus und einen Tag später
kommt
die erste Folge. Genau. Man kann natürlich auch warten, bis schon ein, zwei Folgen draußen sind und dann gucken, so, ne, das machen ja viele. Ist bei der Serie, finde ich, jetzt aber auch gar nicht schlimm, wenn man die vielleicht wirklich nur einmal die Woche guckt, gerade weil es halt ein bisschen intensiver ist zu gucken und man wirklich aufpassen muss, wie ein Schießhund halt, ne? So eine Marvel-Serie, die, weiß nicht, 30 Minuten geht, kannst du auch hintereinander wegknallen halt, ne? Da platzt dir nicht der Schädel. Aber wir haben das gestern gemerkt, wir haben gestern 4 Folgen, glaube ich, geguckt.
Ja.
Und
das war schon echt.
Wenn man 4 Stunden wirklich gebannt und gespannt und man will auch nichts verpassen, halt auf die Glotze guckt, da ist das schon anstrengend.
Ja.
So, ja. Ja.
Da qualmt einem das Hirn irgendwann.
Genau, ja. Also, klare Empfehlung auf jeden Fall. Guck da mal rein. Und ich bin gespannt. Wäre natürlich cool, wenn wir öfter mal sowas haben, dass wir vor Serienstart irgendwie was gucken können und dann euch sagen können, ob sich das lohnt oder halt eben nicht. Hat natürlich auch einen Mehrwert halt, ne? Wenn man schon, bevor die Serie draußen ist, sagen kann, ey, lass die Finger davon. Oder könnt ihr auf jeden Fall drauf warten oder gespannt drauf sein.
Ja, das bringt ja nichts, wenn du 2 Wochen später dann sagst, ey Leute, genau, ist voll cool, guckt euch das an. Und alle denken sich, hab ich doch schon nichts gesehen.
Genau, oder ich habe schon reingeguckt, übelst der Dreck.
Ja, genau.
Ja. Die für mich goldenen 3 Buchstaben HBO haben wir ja hier schon öfter mal fallen lassen. Und ich würde gerne mal so ein bisschen ankratzen, was HBO denn überhaupt so besonders macht und was ich bzw. wir denn schon gesehen haben. Also seht ihr hier auf dem Tisch zum Beispiel, Band of Brothers ist so ein, ich sag mal, ein Frühwerk der ersten Hochzeit von HBO. Da ging das ja erstmal so richtig los mit denen. The Pacific folgte quasi direkt darauf. Game of Thrones haben wir hier noch, kann ich mal ganz kurz ins Bild halten. So, genau, hier Game of Thrones müsste, denke ich, jeder kennen. Irgendwie jeder mal gehört. Und ich glaube, dieser Schub von HBO fing damals an, das müsste Anfang der 2000er gewesen sein oder Ende der 90er, ich bin mir gerade nicht sicher, mit den Sopranos. Ich glaube, du hast die nicht gesehen, ne? Sopranos. Nee. Geht ja um eine Mafia-Familie mit dem Oberhaupt Tony, jetzt komme ich auf den Nachnamen nicht, auf jeden Fall Tony hieß der gute Mann. Und das war so die erste Serie oder die erste krasse, erfolgreiche Serie, wo man eigentlich bösen Menschen folgt und die aber die Hauptfiguren sind. Und
mit denen mitfiebert.
Und mit denen fiebert man mit halt, ne? Und so ist HBO, glaube ich, so ein bisschen groß geworden im Fahrwasser dessen. Kam dann zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsserien, nämlich The Shield, hat im Grunde dasselbe Konzept, nur dass es keine Mafiosi sind, sondern Polizisten, die extrem korrupt sind und man denen so ein bisschen dabei folgt, wie sie immer wieder in Situationen geraten, wo sie gucken müssen, wie kriegen wir unseren Arsch da gerettet, aber wie können wir das Beste für uns irgendwie rausziehen, halt, ne? Geld oder irgendwelche Beziehungen oder was auch immer. Ist zwar eine Sony-Produktion, aber wie gesagt, im Fahrwasser von Sopranos. Dann kam ja irgendwann der Soldat James Ryan raus. Und im Fahrwasser dessen hat HBO zusammen mit Tom Hanks und Steven Spielberg Band of Brothers gemacht. Das ist eine 10-teilige Serie, Kriegsserie, über Fallschirmspringer im Zweiten Weltkrieg, die halt irgendwo abgeschmissen werden. Und dann müssen die zusehen, wie die irgendwie klarkommen. Und gemeinsam Richtung Berlin vordringen. Und dann geht es auch viel darum, dass die dann halt die KZs zum Beispiel finden, die Juden damals befreien und so weiter und so fort. Übelst geile Serie, sieht brachial gut aus. Man sieht halt, dass da auch viel Kohle in die Hand genommen wurde. Genauso wie The Pacific ist nicht ganz so hundertprozentig so stark, finde ich, wie Band of Brothers, aber ist trotzdem übelst geil. Bei Pacific geht's, The Pacific geht's eher um den asiatischen Teil im Zweiten Weltkrieg. Wir folgen da auch wieder einer Gruppe von Soldaten und wie die so ihr Soldatenleben da verbringen. Auf jeden Fall eine Riesenempfehlung. Im Grunde kann man auch sagen, wir haben ja Sky eigentlich auch nur geholt wegen HBO-Serien halt, ne? Wir haben dann zum Beispiel True Detective, haben wir geguckt, die ersten beiden Staffeln, auch grandios. Ich finde die erste Staffel noch einen Zacken besser als die zweite. Die erste war mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Matthew McConaughey spielt, glaube ich, den abgewracktesten Bullen, den ich je irgendwo gesehen habe. Es ist so krass. Und Woody Harrelson ist so Familienvater und die erzählen rückblickend in der Vernehmung, wie die
von einem Fall,
genau, was, von einem Fall, wie die da so einen Killer irgendwie zur Strecke gebracht haben. Extrem stark, auf jeden Fall angucken. Dann gucken wir gerade oder haben geguckt His Dark Materials.
Ja.
Ist auch von HBO, was im Grunde der Goldene Kompass.
Ja, ist, den Film sollte ja eigentlich jeder kennen.
Genau, den kennen bestimmt auch viele. Ist ja eigentlich eine ziemlich lange Buchreihe, ich glaube auch vier Bücher oder so oder fünf. Und der Goldene Kompass ist ein bisschen untergegangen damals in dieser Fantasy, diese Fantasy-Zeit, wo Herr der Ringe rauskam und Narnia und was auch immer. Und der Goldene Kompass ist ein bisschen gefloppt. So, den wollte irgendwie keiner gucken, obwohl ich den eigentlich ziemlich gut finde.
Ich fand den eigentlich auch ziemlich gut. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, ob da nicht irgendwann mal ein zweiter Teil kommen könnte, weil der nach hinten hin doch ein bisschen offen war. Hm. Und ich glaube sogar, du hast mir gesagt, dass sie vorhatten, einen zweiten Teil zu machen, aber den dann haben sein lassen, weil er halt völlig untergegangen ist.
Genau.
Ziemlich schade finde.
Ja, und HBO hat sich den Stoff nochmal angenommen und hat daraus eine Serie gemacht von 3 Staffeln. Also die ist ja jetzt durch, ne? Die war fertig, oder?
Die dürfte fertig sein.
Da lief dieses Jahr jetzt die 3. Staffel. Ja.
Ist aber nicht, also, aber glaube ich auch zum Ende hin relativ offen.
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so groß auf dem Schirm. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die 3. Staffel nicht mehr so stark. Die ersten fand ich ziemlich gut. Die 3. hat für mich so ein bisschen nachgelassen.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz, um Gottes Willen, für Fantasy-Fans auf jeden Fall eine große Empfehlung. Man merkt halt, dass also HBO nimmt halt wirklich auch wirklich Geld in die Hand und die haben richtig gute Drehbuchautoren halt. Ne? Und die lassen
Das ist halt, also die Kreativität, die ist auf jeden Fall immer vorhanden und sie nehmen sich halt auch die Zeit für das, was eben zu machen ist, für das, was sie drin haben wollen. Abgesehen von der 8. Staffel von Game of Thrones, da reden wir mal nicht drüber. aber sie nehmen sich die Zeit, sie nehmen das Geld in die Hand, was dafür notwendig ist, und dann wird das eben auch meistens eine bombastische Produktion. Also
genau, ja. Also HBO ist für mich auf jeden Fall immer so ein Qualitätsgarant. Also ich habe da noch nie eine Serie gesehen, wo ich dachte, was ist das für ein
Müll? Und eben auch nicht immer nur lange Serien, die über 8, 9, 10, 12, 13 Staffeln laufen, sondern auch mal so eine kurzen Dinger, wie zum Beispiel Tschernobyl.
Stimmt, Tschernobyl, stimmt.
Aus gut, 2019, das ist eine Kurzserie. Ich glaube, das sind nur fünf oder sechs Folgen.
Ich glaube, 6 waren es auch, ja.
6 Folgen. Und das ist einfach genial gemacht. Also in der kurzen Zeit, ich glaube, die Staffeln, die Folgen, die gingen auch einzeln immer ein bisschen länger als normale Folgen.
Ja, ungefähr eine Stunde, würde ich sagen, glaube ich.
Ein bisschen drüber, glaube ich. Aber in der Zeit haben sie so viel an erzählerischer Zeit reingekriegt, dass du echt das Gefühl hattest, du warst dabei.
Ja, man hat nicht das Gefühl bei denen, dass die Sachen künstlich aufblasen, einfach weil es erfolgreich ist.
Genau.
Dass die gehen halt mit einem Konzept ran und sagen, ey, wir machen eine Serie über bla bla bla. Und dann wird ausgeguckt, okay, wie viele Staffeln könntest du denn kriegen? So. Und dann danach werden auch die Drehbücher geschrieben.
Ja.
So. Und nicht nach Staffel 2 wird entschieden, oh, das ist ja übelst erfolgreich, dann machen wir lieber 5, 6 Staffeln draus halt. Ne? Also bei Game of Thrones war es kurioserweise genau das Gegenteil. Da wollte HBO ja mehr machen.
Ja.
Und
aber sie die, haben nicht mehr gekriegt.
Genau, die Serienmacher, D.B. Weiss und Benioff, wollten das noch weiter runterdampfen, damit sie aus dem Vertrag quasi rauskommen halt, ne?
Weil sie zu Star Wars wollten.
Genau, die wollten Star Wars machen. Haben sie schlussendlich auch nicht gemacht.
Karma nennt man sowas.
HBO ist auf jeden Fall sehr gut darin, Stoffe zu verfilmen und Serien draus zu machen. Und das aber in einem guten Pacing. Also, die blasen das halt nicht auf und ziehen es derbe in die Länge. Ne, das
so,
wird nicht
so
langweilig.
Sie machen, ist es gut. Sie nehmen genau die richtige Menge an Zeit, Geld und Können in die Hand und machen daraus eben das Beste, was sie daraus machen können und möglichst auch nach dem, wie sie es machen wollen. Und also für mich persönlich, wenn ich von einer neuen Serie höre und höre, das ist eine HBO-Produktion, dann weiß ich eigentlich, das gucke ich mir an. Also es gibt selten eine Serie oder einen Film, wo ich mir denke, auf gar keinen Fall. Was sie zum Beispiel auch super hinbekommen haben, also die erste, aus meiner Sicht, die erste Videospielverfilmung, die nicht nur halbwegs geklappt hat, sondern wirklich geklappt hat, und das ist The Last of Us.
Genau, darauf wollte ich auch noch kommen. Das ist so das aktuellste Beispiel eigentlich, was wir jetzt gesehen haben, The Last of Us. Ist natürlich immer die Perspektive, glaube ich, wichtig. Hat man das Spiel gespielt?
Oder nicht.
Oder halt eben nicht. Und was erwartet man aufgrund dessen, dass man die Spiele kennt halt, ne? Viele haben sich ja gerade bei The Last of Us darüber aufgeregt, dass die Klicker, also die Zombies, so ein bisschen zu kurz kommen. Dieses Aufeinandertreffen von Joel und Ellie und diesen Klickern halt irgendwie ein bisschen zu wenig da ist. Ich fand es aber gut, dass wirklich viel auf diese Beziehung Joel-Ellie eingegangen wurde. Und ich hatte auch überhaupt gar kein Problem, das war ja auch nochmal so ein Riesending, kein Problem damit, dass diese Geschichte mit diesem schwulen Pärchen nochmal richtig ausgearbeitet wurde halt, ne? Was im Spiel gar nicht so war. Also die Geschichte wurde ja im Spiel nur so ein bisschen angedeutet. Mhm. So, und jetzt wurde eine komplette Folge draus gemacht. Da sind ja viele wieder
drauf. Das fand ich süß.
Ich fand
die
super.
Das war eine super Folge. Also da traut sich HBO auch wirklich mal was, wo andere sagen, oh nee, das können wir auf gar keinen Fall machen.
Na, da sind ja viele auch wieder drauf gesprungen halt, ne? Ja, übelst die Woke scheiße und
Das machen sie nur, weil es jetzt gerade in ist. So wie es gemacht ist, ist es super.
Genau, ja, also für mich war es auch die emotionalste Folge, kurioserweise. Ja. Ich fand die auch super, ja. Und einen Tipp habe ich dann auch noch, und zwar Boardwalk Empire. Haben wir auch geguckt. Dieses Jahr, oder?
Dieses Jahr. Das Jahr war so lang, da weiß man mal nicht mehr.
Haben wir auch geliebt, sind 5 Staffeln. Da geht's um Steve Buscemi, der einen Typen spielt in irgendwo an der Küste war das. War das nicht irgendwo an der Küste? Auf jeden Fall in der amerikanischen Großstadt in den 50ern oder 40ern, zur Zeit der Prohibition, also wo es verboten war, Alkohol zu verkaufen. Und er schmuggelt halt Alkohol und verkauft den und macht so ein bisschen mafiöse Geschäfte.
In den 20ern,
aber das will noch viel früher.
In Atlantic City.
Atlantic City, genau. Und er ist so, das Oberhaupt da irgendwie und zieht so ein bisschen die Fäden. Und die Serie ist einfach großartig. Also ich habe die wirklich geliebt. So, ich habe die richtig gemocht. Ich mochte ihn total als Typen. So, ich mag ja generell den Schauspieler. Also Steve Buscemi ist immer geil, finde ich.
Ja.
Ich finde ihn super. Der hat halt natürlich, viele würden sagen, er ist jetzt nicht der schönste Mann der Welt, aber der hat so eine ganz eigene Ausstrahlung und so ein eigenes Charisma.
Ich kenne ihn auch nur aus anderen Rollen, wo ich mir immer gedacht habe, den mag ich überhaupt nicht. Aber ich fange sowieso immer an, Schauspieler mit Rollen in Verbindung zu bringen, wodurch ich sie dann eben nicht mag oder erst recht mag. Aber ich glaube, dass da auch noch 1-2 andere Gründe dabei sind, warum du diese Serie so toll findest. Und das sind die ausführenden Produzenten.
Martin Scorsese hat mitproduziert. Genau, die Serie war von ihm. Da waren noch 2 andere Leute.
Mark Wahlberg war auch dabei.
Ah, stimmt, Mark Wahlberg, ja. Generell hast du bei HBO-Serien viele namhafte Leute, die da im Hintergrund noch so ein bisschen die Strippen ziehen, sag ich mal. auch True Detective haben ja auch die Schauspieler alle die Serie dann auch mitproduziert. Boardwalk Empire, auf jeden Fall auch eine riesen Empfehlung. Fand ich auch bockstark. Also von Staffel 1, Folge 1 bis Staffel 5, letzte Folge, einfach Hammer.
Und auch wieder ein super Beispiel dafür, dass man auch mit Leuten, denen man in der Realität vielleicht nicht unbedingt
genau,
die Hand reichen würde, trotzdem voll mit sympathisieren kann und da mitfiebern kann.
Und auch noch so ein Punkt, Boardwalk Empire ist auch so ein richtig gutes Beispiel, Game of Thrones natürlich auch. HBO hat, glaube ich, auch so den Trend losgetreten, dass da sehr viel nackte Haut eine Rolle spielt halt, ne? Also, ich glaube, es gibt kein Studio, wo du so viel Rumgevögel und nackte Weiber und aber auch zum Teil Typen irgendwie siehst. Also, es gab es vorher nicht. Mittlerweile haben sich das andere Studios, glaube ich, auch abgeguckt.
Aber die HBO-Produzenten sind da, glaube ich, die Führenden, was das angeht.
Ja, ja, also es ist viel, sage ich mal, Erwachsenenunterhaltung. es ist schon krass. Also und gerade Boardwalk Empire, was der Steve Buscemi da ständig an nackten Weibern herumrennt, hat, das ist schon krass. Und wenn man das so guckt und dann im Hinterkopf hat, okay, eigentlich ist er ja jetzt nicht der Adonis schlechthin halt, ja, ne? Und dann rennen da ständig diese nackten Weiber da rum. Wow, schon krass. Eine Serie habe ich noch, die habe ich alleine geguckt, und zwar Ballers mit The Rock. Und für Leute, die jetzt den Kanal hier ein bisschen länger verfolgen schon, die dürften wissen, dass ich nicht der größte The Rock-Fan bin. Aber Ballers, die Serie, ist echt cool. Also die ist richtig gut. Da spielt er einen Agenten von Footballspielern. Und er selber war halt auch ein Footballspieler, der durch Verletzungen nicht mehr spielen kann. Und es gibt halt keine Action-Szenen oder irgendwelche Schießereien oder irgend so ein Quatsch halt, ne, wo er der übelste Macker da ist und rumrennt und dumme Sprüche klopft, sondern das ist wirklich eine anspruchsvolle, ein bisschen lockere, lustige Serie, aber die halt wirklich, sag ich mal, ernstzunehmend ist mit einer guten Handlung, so, und dem du halt auch gerne folgst, so, auch ihm als Typen. Und da konnte er auch mal zeigen, dass er nicht nur dieser sprücheklopfende Muskelberg halt ist. Also das war mal so eine Produktion mit ihm, wo ich dachte, ey, mach doch mal mehr sowas, ja, ne? Weil ansonsten kriegst du von ihm ja immer nur Peng, Peng, Puff, Puff, Bumm und ja, mehr ist es ja im Grunde nicht.
Erstmal, oder eben Familien- und Kinderfilme.
Ja, oder das halt, ne? Aber das ist ja so ein typischer Trend von Actionhelden, die müssen mindestens einen Film in ihrer Filmografie haben mit Kindern.
Wobei aber The Rock, glaube ich, auch ein paar mehr dabei hat.
Das kann gut sein, aber in der Regel ist es immer, ja, also ne, einer mindestens.
Immer mindestens.
Vin Diesel hat ja auch einen hier, Zahnfee auf Bewährung oder so ein Blödsinn.
Nee, das ist nicht.
Ist das The Rock?
Ja.
Dann hatte Vin Diesel hat aber auch einen.
Babynator.
Boah, jetzt kommst du hier. Schön. Genau, Babynator. Gut, Schwarzenegger brauchen wir nicht reden, Kindergartenkopf. Wobei der auch richtig cool ist, muss ich mal sagen. Ja, aber das ist halt so ein typischer Trend, ne? So.
Dass man zeigt, die haben auch eine weiche, genau, Seite.
Genau, und dann halt natürlich Publikum erweitern, damit die Frauen auch mal sehen, ach, der ist ja gar nicht mal so doof und der ist ja cool.
Ja, aber sei mir nicht sauer, aber meiner Meinung nach kann ich die Leute dann auch nicht mehr ernst nehmen. Also entweder, ich habe nichts dagegen, wenn sie in einem Film auch mal zeigen, dass sie auch ein Herz haben, aber mit bestimmten Filmen kann ich gerade The Rock zum Beispiel nicht mehr ernst nehmen.
Ich kann den generell in vielen Sachen nicht so richtig ernst nehmen. Der ist halt ein typischer Geschäftsmann halt, ne? Der auch wie er sich vor der Kamera in Interviews und so präsentiert. Also er kommt auf jeden Fall sympathisch rüber, der macht auch jeden Schwachsinn mit. Ich habe auch zu Schulz schon mal gesagt, ich finde, The Rock ist so der moderne Will Smith. Das, was Will Smith so Anfang der 2000er war, mit Men in Black, Independence Day, Bad Boys und so weiter. Und der Typ, der halt jeden Spaß mitmacht, der halt mit Elton irgendwie im Kino sitzt und dann ich gucke. So, die Nummer, ne? Das ist The Rock jetzt halt, ne? Der weiß ganz genau, wie er sich vermarkten muss, in welchen Film er sich am besten präsentieren kann als strahlender Held halt, ne? Wie heißt der? Black Adam oder bei Fast and Furious oder was auch immer. Hier Jungle-Dingsbums hier.
Jumanji,
genau. Er ist halt immer der große Fleischberg, der liebe Typ so, der, wenn es ernst wird, dann halt mal ein bisschen rumballert. Aber gut, ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Wir waren bei HBO und
Boardwalk Empires.
Genau, Boardwalk Empire. Was ich noch abschließend sagen wollte, wir haben jetzt wirklich schon viele Serien genannt und ich habe wahrscheinlich auch zwei, drei vergessen. Das Ding ist aber, dass es gibt ja noch so viel anderen Kram von denen halt, ne, den wir noch gar nicht gesehen haben. Euphoria zum Beispiel fällt mir da ein, würde ich auch noch gerne gucken, werden wir mit Sicherheit auch noch machen. Aber auf jeden Fall für mich oder für uns ist HBO so ein Qualitätsgarant.
Ja.
Da kann man sich schon
auf jeden Fall
guten Gewissens immer an eine neue Serie trauen und weiß oder kann sich sehr sicher sein, okay, da kriege ich jetzt keinen Quatsch präsentiert halt, ne? Das ist jetzt kein Schwachsinn. So.
Ja.
Ja. Gut. Abschließend würde ich gerne noch so ein paar Sätze zu The Boys, deiner Lieblingsserie.
Überleitend, mit viel Nacktheit.
Genau, ja, und Genitalien vor allem. Und ja, Gen V, ja, würde ich gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Auch eine aktuelle Serie, ein Spin-off von The Boys. Und was ich interessant finde, deswegen wollte ich nur kurz mal darüber reden, du hast The Boys, ich glaube, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mal mitgeguckt, die erste Folge, und hast sofort gesagt, was ist das denn für ein Schwachsinn?
Ich habe ab und an mal immer mal wieder ein paar Minuten mitgeguckt und habe gesagt, das ist...
Genau.
Meins also, ist es nicht, auch wenn ich mir damit wahrscheinlich Feinde mache, aber es ist überhaupt nicht meins.
Nee, ist ja um Gottes Willen, ist ja vollkommen in Ordnung. Das Paradoxe ist aber, dass wir jetzt, oder ich dann Gen V angefangen habe.
Und dann bin ich kleben geblieben.
Genau, und da hast du mitgeguckt. Und für mich ist da kein großer Unterschied. Also die Absurditätenskala wird bei Gen V zum Teil auch extrem hochgeschraubt. Sprich, ne, Stichwort kleine Frau.
Ja. Ne?
Die da irgendwo dranhängt, wo sie, egal, die Leute, die es gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Also da wird ja dieses, ja, diese Absurdität wird ja auch so hochgeschraubt. Ich finde, da ist kein großer Unterschied zur Originalserie.
Ja, also wie gesagt, da kann ich jetzt den Unterschied kann ich nicht genau bezeichnen, weil ich, wie gesagt, die Originalserie nicht komplett gesehen habe. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr zu angucken müssen. Aber ich finde, von dem, was ich gesehen habe, ja, Gen V schraubt die Absurditätenskala auch ordentlich hoch, aber der Humor ist, finde ich, ein anderer. Klar geht es auch so in dieselbe Richtung, aber er ist nicht ganz so niedrig, würde ich jetzt sagen. Also und man merkt eben auch, ich weiß wie gesagt nicht, wie das bei The Boys ist, aber bei Gen V, finde ich, geht es immer mal wieder doch ein bisschen eher ins Ernste. Auch dass da so Probleme mit den Fähigkeiten, die eben da sind, dass das eigentlich eine Umschreibung für bestimmte Probleme
im echten Leben
ja. sind.
Das stimmt, genau. Erstmal nur ganz kurz für Leute, die Gen V gar nicht gesehen haben. Es geht, wenn ihr denn The Boys kennt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, also ich schätze mal, man guckt erst The Boys und dann guckt man wahrscheinlich Gen V, denke ich mal so.
Zumindest, wenn man nach Erscheinungsdatum geht, ja.
Genau. The Boys ist ja auch um Gottes Willen erstmal das große Phänomen, das Erfolgsding. Ne? Da wird man wahrscheinlich eher drauf aufmerksam. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall geht es in Gen V geht's um eine Schule für Supes. Also, eine Uni. Für Teenager, die halt Fähigkeiten haben, wie die Leute aus The Boys. Ne? Da haben wir zum Beispiel eine farbige, das ist so die Hauptfigur im Grunde, der man von Anfang an so ein bisschen folgt. Die hat die Fähigkeit, Blut zu kontrollieren. Also die kann dann, weiß ich nicht, die schneidet sich die Hand auf und kann dann mit dem Blut, kann sie irgendwelche spitzen Sachen so, ne, machen und Leute durchbohren oder kann Leute zum Platzen bringen und solche Geschichten. Ja. Dann haben wir ein blondes Mädel, die kann sich ganz klein machen. Die stellt auch sehr verrückte Sachen damit
kann
an.
Kann sich aber auch groß machen.
Genau, groß kann sie auch machen, kann sie sich auch machen. Dann haben wir einen Mann-Frau, der kann das Geschlecht wechseln.
Ja.
Ne? Dann haben wir einen Typen, das ist so am Anfang der Serie der strahlende Held, der ist quasi unbesiegbar. Also der kann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was der kann. Auf jeden Fall, der ist so der Superman dort. Feuer, kann der Feuer schießen?
Ist wie die lebende Fackel aus Fantastic Four.
Kann sein, ja. Und der hat auch noch einen Bruder und darum geht's dann auch schlussendlich. Die Uni ist natürlich nicht nur dafür da, um diese Schüler auszubilden und denen ein paar Sachen beizubringen, sondern unten im Keller versteckt gibt's so eine Art Knast-Forschungsanlage, wo halt bestimmte Schüler festgehalten werden und mit denen werden Experimente gemacht. Und natürlich wird dann eine Gruppe von Schülern darauf aufmerksam und probiert das Ganze irgendwie, aufzulösen und die Schüler da irgendwie zu befreien. So. Und was wir hier haben, ist eine ganz klare Spin-off-Serie zu The Boys und die Tonalität deckt sich in einigen Dingen auf jeden Fall. Also wie gesagt, diese ganzen absurden Sachen halt. Der Brutalitätsgrad ist auch übel, finde ich. Also die Serie ist ab 16, aber ich verstehe gar nicht, wie das zustande kam. Keine Ahnung. Also The Boys ist ab 18, bin ich der Meinung. Und Gen V ab 16. Und ich finde, so viel nimmt sich das nicht. also da platzen auch Köpfe und Arme werden abgehackt und Leute fliegen auseinander und keine Ahnung, also da ist auch extrem viel Blut und Gore irgendwie mit drin. Es geht aber natürlich, dadurch, dass wir Teenager haben, auch um Teenager-Probleme. Ich liebe den und die liebt den auch und. Und wir haben hier Sachen, die Probleme, die wir kennen in unserer Welt, sag ich mal jetzt Bulimie, so, ne? Ja. Leute fressen oder vermehrt Frauen fressen Sachen in sich rein, kotzen sie wieder aus. Mhm. So. Und das haben wir hier in Form von dieser Troller, die sich klein machen kann, ja, verarbeitet halt, ne? Denn um klein zu werden, muss sie kotzen. Ja. Ne? Man kann also quasi sagen, indem sie Sachen auskotzt, macht sie sich kleiner, als sie ist. So, ne? So bildlich gesprochen. So, ne? Also das wird alles so metaphernmäßig irgendwie. Dann haben wir die Farbige, die sich quasi ritzen muss, damit sie irgendwas machen kann halt, ne? So Borderline-mäßig. Also so habe ich das irgendwie verstanden. Das sind alles so, die Fähigkeiten sind oft Metaphern für Probleme Krankheiten, und ja. Krankheiten in der normalen Gesellschaft.
Das habe ich ja Anfang schon gesagt. Wobei ich genau nicht glaube, dass es darum geht, dass die Fähigkeit, sich klein zu machen, wofür man sich aber eben übergeben muss, das damit zu tun hat, dass sie sich klein macht, sondern einfach, dass auch gleich diese Negativität in der Fähigkeit mit durchkommt. Dass es halt nicht nur einfach cool ist, dass ich das kann, sondern, ne, man hat zum Beispiel ein Gespräch, wo sie das tatsächlich erläutert und
ihr ist es peinlich.
Ihr ist es peinlich, ja. Und erst wird noch gesagt, es ist total okay und dafür kannst du ja nichts. Und dann wird es öffentlich gemacht und dann steht sie da wie so eine, wie die letzte Hinterwäldlerin, und dann wird sich über sie lustig gemacht.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Fähigkeiten, die Teenies haben, mitunter sehr gesellschaftskritisch dargestellt werden halt, ne? Vor allem auch die Figur, die halt Männlein und Weiblein ist, die quasi nicht so richtig weiß, was bin ich jetzt, was will ich denn überhaupt sein, so, ne? Wird wahrscheinlich auch wieder viele Leute da draußen gehen, die sagen, du bist die woke Scheiße, so, bla. Irgendwelche Leute, die nicht wissen, bin ich jetzt Mann, bin ich Frau? Ich finde es aber ehrlich gesagt generell allgemein sehr spannend auch umgesetzt und aber auch gut. Also man kann die Figuren alle nachvollziehen. Ja. So, ne? Und welche Probleme diese Sachen irgendwie mit sich bringen. So. Ich denke,
da ist zum Beispiel der Punkt, dass gerade mit den Eltern, dass nicht nur, wie gesagt, diese Fähigkeit ist, sich zu entscheiden, bin ich heute Junge oder Mädchen, sondern dass da tatsächlich dann auch dieses Familiengestrüpp mit drin ist. Ne? Dass der Vater dann sagt zum Beispiel, du bist doch mein Sohn und du bist nichts anderes und du hast jetzt hier mein Sohn zu sein und jetzt benimm dich doch mal. Mhm. Und diejenige sitzt dann da und denkt sich, nee, das bin ich gar nicht jetzt, aber nimm mich doch mal so, wie ich bin. Also das ist, muss man ja sagen, tatsächlich ein reales Problem.
Ja, klar. Also gerade heutzutage. Ja. Also das ist ja so ein Punkt, ich will jetzt auch gar nicht so extrem darauf eingehen, aber die Problematik, die ja heutzutage von vielen immer, sag ich mal, so ein bisschen abgetan wurde, weil es jetzt wahrscheinlich viel mehr aufgegriffen wird und auch in Filmen und Serien stattfindet, gerade dieses diese ganze Gender-Thematik, Mann, Frau, umoperieren und solche Geschichten, die gab es ja vorher auch schon. Nur wurde darüber nicht so viel geredet. Ja. So, ne? Jetzt ist das Thema viel mehr in den Köpfen drin. So. Und ja, es ist viel, sag ich mal, in Filmen und Serien verwurstet, aber ich finde selten so gut wie in dieser Serie. Ne? Dass man halt auch mitgeht und denkt, ja, stimmt, kann ich alles irgendwo nachvollziehen. So. Und ich finde die Serie auch wirklich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass
dass ich daran kleben bleibe.
Erstens hätte ich nicht gedacht, dass du es mitguckst. Und zweitens hätte ich nicht gedacht, dass eine Spin-off-Serie von The Boys mich dann trotzdem noch so gut bei Laune hält, weil ich das Gefühl erstmal hatte, wo ich gehört habe, ey, da gibt es eine Spin-off-Serie, dass es halt auch wieder dieses Ausschlachten ist, ne? Also,
dass du eigentlich schon alles gesehen hast, ist eigentlich nur aufgewärmte.
Genau, also die haben eine riesen Erfolgsserie, die finden alle geil und gerade diesen ganzen Splatter-Wahn und dieses Absurde. Und komm, wir machen jetzt noch eine zweite Serie draus, damit wir noch mehr Kohle machen, etc. pp. Aber doch, ist ein gutes Produkt geworden. Also ich find's gut.
Da bin ich mal ganz gespannt, ob sie den Punkt finden, wo man eigentlich sagen kann, bis hierhin und nicht weiter, es reicht jetzt. Oder ob sie das Ding wirklich noch komplett ausschlachten.
Ich kann mir gut vorstellen, ich meine, wir reden hier ja immer noch über Amazon.
Ich ist kann aber in der heutigen Zeit ein generelles Problem. Also ich glaube, damit kann man auch eine ganze Podcast-Folge füllen.
Ja, klar. Es ist, das Ding ist natürlich, man muss sich ja auch mal in so einen, sag mal, so einen Chef von einer, generell von einer Firma einfach mal reinversetzen und sich vorstellen, ey, ich habe hier ein richtig gut laufendes Produkt, ne? Egal was es ist, kann von mir aus Toaster sein, es kann eine Waschmaschine sein, es kann ein Film sein, es kann ein Auto sein halt, ne? Verkauft sich wie geschnitten Brot. So, irgendwann gehen natürlich die Verkaufszahlen runter, weil jeder, der es haben will, hat's. So, dann ist ja die logische Konsequenz, okay, ich bringe das Produkt jetzt nochmal raus mit ein bisschen Verbesserung, Veränderung etc., damit die Leute, die es entweder schon haben, upgraden, sich die neuere, bessere Version kaufen oder die, die es noch nicht haben, dann darauf aufmerksam werden und dann halt das neuere Produkt holen. Also kaum ein Chef auf dieser Welt würde sagen, okay, das Ding hat sich jetzt super verkauft,
reicht.
Ich mache jetzt was ganz anderes. So, ne? Natürlich ist es für uns als Konsumenten übelst dumm und scheiße, weil die Qualität halt in der Regel sinkt. Ja. Ne? Von Teil zu Teil zu Teil, gerade in Filmen und Serien, sinkt die Qualität einfach, weil den Leuten nicht mehr viel einfällt.
Weil sie es eigentlich nur noch produzieren, um nach und nach immer wieder mal was hinterher schmeißen zu können.
Genau.
Und deswegen hast du irgendwann auch das Gefühl, du hast alles schon mal gesehen.
Genau. Und ja, in genau derselben Bredouille findet sich ja gerade Marvel quasi wieder. Die ja böse Zungen behaupten, seit, wann haben die angefangen? Auch Anfang der 2000er, ne? Seit 20 Jahren ungefähr gibt es jetzt das Marvel Cinematic Universe oder Sinn? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall sind es jetzt mittlerweile 32 Filme. Und es gibt böse Zungen und die sagen, naja gut, jetzt haben sie 32 Mal denselben Film gemacht.
So langsam, jetzt könnten sie mal was Neues machen.
So langsam haben die Leute die Nase voll. Ach so, genau. Darauf komme ich auch noch ganz kurz zu sprechen. Also erstmal Gen V auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde die gut so. Und jeder, der The Boys geguckt hat, kann Gen V auch gucken. Bin ich der Meinung. Da macht er auf jeden Fall nichts falsch. Und zum Abschluss des Podcasts habe ich noch ganz kurz was zu sagen zu dem Artikel von Variety. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Variety hatte wohl einen Insider bei Marvel, der so ein bisschen ausgeplaudert hat, was so in den letzten Monaten bei denen los war. Denn die haben, also Marvel hat natürlich rausbekommen oder hat mitgeschnitten, dass die Zuschauerzahlen der Filme und damit auch die Einspielergebnisse extrem gesunken sind. Nicht nur, was das Boxoffice im Kino angeht, der letzten Filme, sondern auch die Streamingzahlen der Serien.
Sag bloß.
Und es gab halt ein Meeting zwischen Bob Iger, Kevin Feige und wie die alle heißen. Und die haben halt so ein bisschen gebrainstormt, was machen wir jetzt so? Ne? Irgendwie, wie kriegen wir das Schiff irgendwie wieder zum Laufen und auf Kurs? Und einer der Punkte, also ich bin sehr, sehr erschrocken, denn einer der Punkte war, in diesem Artikel stand, dass die Idee aufkam, die alten Avengers, also
ne, die Robert, Original.
Genau, Robert Downey Jr. und Captain America, Steve Rogers, wie heißt der Schauspieler, ich komme gerade wieder nicht drauf, natürlich, Chris Evans, auch Scarlett Johansson als Hulk. Black Widow, was, Hulk?
Hulk?
Na, den gibt's ja noch, der ist ja noch da. Also sprich, die Avengers, die mittlerweile verstorben sind, die wieder zurückzuholen, weil man hat ja das Multiverse mittlerweile. In dem Artikel steht aber auch drin, dass die Idee sofort wieder verworfen wurde. Was geht jetzt aber die ganze Zeit in den Medien rum?
Dass sie genau das machen.
Genau, Marvel will die alten Leute zurückholen. Und jede, weiß ich nicht, News-Plattform greift das auf halt, ne? Und verbreitet diese Info. Und ich verstehe es einfach nicht. Also, wie diese Fehlinformation oder zumindest dieses Stückchen, dieser Anhang, dass diese Idee verworfen wurde, die wird einfach nicht mitvermittelt halt, ne? Ich verstehe das einfach nicht. Keine Ahnung. Also, ich krieg's nicht in meinen Kopf rein, wie man so eine Info in die Welt schütten kann. Alle anderen springen natürlich mit drauf, weil macht ja Klicks. Was ja dann natürlich auch der Grund dafür ist, dass man es verbreitet. Aber dass man nicht doch diesen kleinen Satz dahinter bringt, die Idee wurde wieder verworfen.
Du hast das System von Fake News verstanden.
Ja, es heißt
natürlich, also wenn eine Plattform dazu schreiben würde, ey, wir haben einen Insider interviewt, der uns gesagt hat, ey, Marvel plant gerade das und das, haben sie aber wieder verworfen, das klickt keiner an. Also du könntest, also alleine schon durch die Überschrift, die muss ja schon ballern, sonst guckst du dir so eine Nachrichten nicht an. Aber sowas will halt keiner wissen. Also es ist erstmal nur interessant, dass sie überhaupt im Kopf hatten, dass sie das machen wollen, weil sie danach damit machen interessiert. Also solange es heißt, sie haben es wieder verworfen, ist für die Leute ist es uninteressant.
Ja,
weil ist das es, heißt aber wieder eine halbfertige Idee.
Ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Problem, was ich bei sehr, sehr vielen News-Seiten habe. Ich will sich auch gar keine Namen nennen, aber diese redaktionelle Ethik ist weg. Halt, ja. Ne? Es geht nur noch irgendwie darum, eine fette Überschrift zu haben. Und man hat ja auch viel, dass man denkt, oh krass, interessant. Man klickt auf den Artikel und
da steht dann geht es um was ganz anderes.
Es geht um was komplett anderes. Ja. Und in dem Artikel steht dann halt auch so, aber ist Quatsch oder schade,
wäre schön gewesen. Ja, oder sie kommen dann in den letzten drei Sätzen dazu und sagen, ach übrigens eigentlich
war
es gar nicht so.
Also diese journalistische und redaktionelle Ethik irgendwie, die ist mir im Internet vollkommen verloren gegangen. Aber gut, wir reden ja auch im Zeitalter, wo Bild immer noch verkauft wird und so. Schwierig.
Die beste News-Plattform ist auch Twitter.
Ja, das auch. Ich finde es immer grausam. So, und gerade wenn man den Artikel halt auch selber gelesen hat und dann selber auch weiß, was dann drin steht und dann ständig, gerade bei Facebook ist es ganz schlimm, ständig sieht, ja, Marvel will hier das und das und du davor sitzt und denkst so, nein, wollen sie nicht? Das ist Quatsch. So, mal abgesehen davon, dass Variety in dem Artikel natürlich auch nur davon redet, wir haben einen Insider. So, wer ist das? So, kann ja jeder sein. So, wer war das? Also, wo kommt der her?
Ne, das würden sie natürlich nicht sagen. Die können ja ihren Insider nicht verraten.
Dann ist ja kein
Insider mehr.
Ich kann ja morgen auch eine News-Folge aufnehmen auf unserem Kanal und sagen, ja, ich kenne einen, der hat gesagt, weiß ich nicht, Terminator 7 ist gerade in Arbeit, Schwarzenegger lässt sich mit CGI verjüngen und setzt direkt nach Teil 1 an, weil Teil 2 wird jetzt gestrichen. So, jetzt ganz spontan.
Aber ich glaube, da gibt es noch so ein gewisses Stück Ehre, dass man sagt, wenn man wirklich einen Insider hat, dann hat man wirklich einen, dass man sich das nicht einfach aus der Nase zieht.
Ja, ich finde sowas mal schwierig. Weil
ich glaube auch, solange du deine News verkaufen würdest unter News aus einem anderen Universum, würde man das auch noch mit einem Lächeln belächeln, abtun, aber es wird schon irgendwo Hand und Fuß haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mittlerweile anfangen, uns die News aus der Nase zu ziehen.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es gab,
auch damit kann man eine Podcast-Folge füllen.
Das stimmt, ja. Darüber könnte man auch stundenlang quatschen. Aber es gab auch schon Fälle, wo danach dann rauskam, dass es halt Quatsch war. Also, dass halt, es wurde gesagt, ja, wir haben hier gehört, Insider A und B hat gesagt, bla bla bla. Und wir sind nicht 3-4 Monate später kam raus. Das ist totaler Blödsinn.
Ja, aber das gibt's ja überall.
Ja.
Das muss man
dazu deswegen auch sagen. Deswegen, das ist, glaube ich, so der Schlusspunkt der heutigen Folge. Glaubt nicht alles.
Was ihr im Internet lest,
genau. Guckt, wo sind die Quellen, was sind die Quellen, sind die glaubhaft, kann man denen trauen, ne? Probiert da ein bisschen ein Feingefühl zu entwickeln, wer was irgendwie in den Äther bläst und ob man es glauben kann. Ja, gut, dann denke ich, wären wir durch für heute. Nur noch zur Info für euch, die nächsten Podcast-Folgen, wann auch immer die erscheinen werden, werden höchstwahrscheinlich mit wechselnden Gästen sein. Also meine Freundin Jenny hier, die wird mit Sicherheit nochmal wiederkommen. Ich habe da auch so ein, zwei Ideen im Hinterkopf, worüber man mal quatschen könnte, gerade was so Filmreihen angeht. Wir haben nämlich erst letztens Fluch der Karibik mal wieder durchgeknallt, alle 5 Filme. Dann könnte man auch über andere Filme, also gerade Filmreihen, denke ich, sind für uns beide ganz prädestiniert, weil wir natürlich viele Reihen irgendwie durchballern in kurzer Zeit, wenn wir mal irgendwie Bock drauf haben. Dann Daniel Schröckert hatte mir angeboten, wo wir in Hamburg waren, dass er mit mir auch gerne mal was aufnehmen würde, was so podcastmäßig wäre. Der Sean, ne, hat mir auch angeboten, dass er mit mir gerne mal quatschen wollen würde, auch für meinen Kanal. Also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, auch mit wechselnden Gästen. Und wie es generell in Zukunft hier auf dem Kanal weitergeht, wie gesagt, kommt nochmal ein extra Video, wo ich nochmal ausführlich erkläre, was kommt, wie, in welcher Form, mit wem, etc. pp. Ja.
Wieso, weshalb, warum.
Und wieso, weshalb, warum. Genau. Ja, es war mir ein Fest, endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Mhm. Es war auch sehr schön, dass du mal dabei warst und wir nicht nur im Privaten mal über Filme bzw. Serien quatschen. Ich hoffe, es war auch für dich angenehm und dir ging nicht so der Stift.
Ich werde jetzt öfter meinen Senf mal dazugeben, egal ob du den gerne hörst oder nicht.
Das kannst du gerne machen. Und ich muss auch dazu sagen, so gerne ich auch mit Schulz die ganzen Folgen auch aufgenommen habe, war natürlich bei Schulz und mir immer der, ich sag mal, 90% der Sachen, wir hatten immer einen Konsens halt, ne? Was so Filmgeschmack angeht. Und wir hatten immer so relativ denselben Nenner. So, es gab sehr, sehr selten den Fall, wo wir wirklich auseinandergegangen sind. Und ich glaube, es wird bei uns beiden
öfter der Fall
sein, dass wir verschiedener Meinung sind bei Sachen halt, ne? Und das, glaube ich, ist ganz spannend. Ja, gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Folgt uns auf YouTube natürlich, also Abo dalassen und ein Like und kommentiert und was auch immer. Und bei Instagram könnt ihr natürlich auch vorbeischauen, auch ungeschnitten. Und bis zum nächsten Mal hier bei Ungeschnitten.